Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Jule Meyer und ich bin Redakteurin für Berliner Innenpolitik beim ND und moderiere heute die Veranstaltung. Die Podiumsdiskussion wird erstmal hier in geschlossener Runde stattfinden zwischen den geladenen Gästen und im Anschluss öffne ich dann die Runde für eure Fragen. Wir lassen nebenbei eine Tonaufnahme laufen und wenn ihr nicht gehört werden wollt, während ihr eine Frage stellt, dann könnt ihr mich einfach nach der Veranstaltung ansprechen. Das können wir rausschneiden. In den letzten Jahren haben nicht nur die Tode in Polizeigewahrsam zugenommen, sondern auch die Kämpfe dagegen. Angehörige, Aktivistinnen und Juristinnen nehmen die Untersuchungen in die Hand und widersprechen staatlichen Narrativen. Ihre Arbeit liefert Beweise für Gerichtsverfahren und ist ein wesentlicher Beitrag für eine kritische Gegenöffentlichkeit. Eine besondere Aufmerksamkeit erfährt dabei der Umgang der Polizei mit Menschen, die in psychosozialen Krisen stecken oder denen zugeschrieben wird, dass sie psychisch krank sind. Zudem befördert die wachsende soziale Ungleichheit immer mehr persönliche Krisen. Krankenkassen vermelden einen starken Anstieg psychischer Krankheiten. Doch die gesundheitliche Versorgung ist mangelhaft. Auf einen Therapieplatz wartet man in Berlin monatelang. Und der schwarz-rote Senat kürzt soziale Angebote weg, als gäbe es kein Morgen. Stattdessen rüstet man lieber die Polizei auf. In der Hauptstadt gibt es inzwischen sogar mehr Polizeibeamte pro Kopf als in Städten wie London oder New York City. Die Folgen dieser Politik können tödlich enden. An den Folgen eines Polizeieinsatzes starb Cooper Ilunga Medard Muchombo am 6. Oktober 2022. Mit dem Ziel, Herrn Muchombo zeitweise in eine geschlossene psychiatrische Abteilung einzuweisen, drang die Berliner Polizei in seine Wohnung ein. Dort wurde er in Bauchlage fixiert und verlor das Bewusstsein. 3 Wochen später verstarb er in der Charité. Warum Medard Muchombo starb und welche Rolle dabei Polizei und Verwaltung spielen, hat in den vergangenen 3 Jahren nicht vorrangig der Staat aufgeklärt. Stattdessen sind sein Bruder, Aktivistinnen und Juristinnen damit befasst. Ich freue mich, dass Sie heute alle hier sind und würde damit auch das Wort an euch übergeben, damit ihr euch einmal vorstellt. Herr Mansamba, wollen Sie anfangen?
Hallo. Ich bin Muchombo Mansamba. Ich bin der Bruder von der getötete Medard Muchombo. Und seit 3 Jahren kämpfe ich um die Gerechtigkeit.
Ich bin Beate Böhler, Rechtsanwältin in Berlin, Fachanwältin für Strafrecht. In diesem Fall habe ich aber mehr den zivilrechtlichen Part. Ich befasse mich seit 30 Jahren mit dem Thema Polizeigewalt, also juristisch, vorher auf Demonstrationen und begleite diesen Fall wie viele andere.
Ich bin Felix Hasselmann, ich arbeite als Jurist bei der Ombudsstelle zum Landesantidiskriminierungsgesetz und arbeite an dem Fall seit circa 3 Jahren.
Ich bin Samira Abbas, ich arbeite bei der Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer und rechter Gewalt und rassistischer Polizeigewalt Reach Out. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis, die Beratungsstelle hat Herrn Mansamba quasi von Anfang an mit begleitet, um den Tod seines Bruders mit aufzuklären.
Herr Hasselmann, was genau geschah am 14. September 2022, als Polizeibeamte Herrn Muchombo aufsuchten?
Genau. Ich möchte eine kurze Sache vorweg sagen. Wir haben ein Vorgespräch geführt, in dem wir uns darauf geeinigt haben, dass ich das Geschehen am 14.09. relativ konkret wiedergebe und darin liegt auch eine kleine Vorwarnung für die Personen, denen diese explizite Schilderung zu viel wird, bitte ich dann einfach kurz aus dem Raum zu gehen. Das geht so circa 4 Minuten. Genau, das vielleicht kurz vorweg. Die Ombudsstelle hat bestimmte Rechte und Möglichkeiten und Befugnisse. Dazu kommen wir später vielleicht noch. Dazu gehören Auskunfts- und Ermittlungsrechte. Unter anderem haben wir Einblick in die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft und dementsprechend auch in darin erhaltene Zeugenvernehmungen und Einsatzprotokolle. Ich muss ein bisschen vor dem 14.09. beginnen und mache das jetzt. Mernat Mutombo war schwarz, er lebte seit 2003 mit einer paranoiden Schizophrenie in einem betreuten Wohnheim für wohnungslose Menschen in Berlin-Spandau. Seine Herkunftssprache war Französisch, Deutsch sprach er nicht. Er bewohnte ein etwa 10 Quadratmeter großes Zimmer. Seine persönlichen Angelegenheiten übernahm bis zuletzt ein gesetzlicher Betreuer. Und seine engste Bezugsperson sitzt hier, das war sein Bruder Hermann Samba. Der Zustand von Mernat Mutombo verschlechterte sich in der Zeit vor dem Einsatz. Das beobachtete sein Bruder und auch die Heimleitung. Er habe auf die Ansprache von Problemen aggressiv reagiert, Unrat angesammelt und insgesamt sagte die Unterkunft, sei sein Verhalten nicht mehr tragbar gewesen. Auf Antrag des gesetzlichen Betreuers beschloss das Amtsgericht Spandau am 24.08.2022 die vorläufige Unterbringung von Mernat Mutombo in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung. Es begründete dies mit der Gefahr der Verwahrlosung und dem drohenden Wohnungsverlust. Zur Durchsetzung von diesem Beschluss ersuchte das Bezirksamt Spandau die Polizei Berlin am 6.09. um Vollzugshilfe. Am 14.09. um 11 Uhr erschienen 3 Dienstkräfte der Berliner Polizei am Wohnheim. Vor Ort waren ebenfalls der gesetzliche Betreuer, ein Vertreter der Heimleitung, ein Mitarbeiter des Bezirksamts Spandau und 2 RettungssanitäterInnen. Erst vor Ort erfuhren die Dienstkräfte, dass Mernat nur Französisch sprach. Es folgte eine kurze Besprechung, eine Einsatzplanung gab es nicht. Man vereinbarte eine Ansprache durch den französischsprachigen Betreuer. Dieser forderte Mernat auf, er solle mitkommen. Dieser reagierte nicht. Dann übernahmen die Dienstkräfte und öffneten und betraten das Zimmer. Sie sprachen Mernat Mutombo auf Deutsch an und baten ihn mitzukommen. Dieser begann lauthals zu schreien. Die Dienstkräfte versuchten dann, ihn zu fixieren. Er wehrte sich vehement. Der Betreuer beschreibt in seiner Aussage, die in der Ermittlungsakte enthalten ist, er habe den Eindruck gehabt, Mernat Mutombo kämpfe um sein Leben. Eine Dienstkraft soll, so jedenfalls für einen kurzen Moment, auf Kopf oder Hals gekniet haben, Blut aus Mund oder Nase geflossen sein. Weil die außerhalb des Zimmers stehenden Rettungskräfte den Eindruck hatten, dass es nicht mehr vor- oder zurückging, empfahlen sie, ärztliche Unterstützung anzufordern, gegebenenfalls mit Beruhigungsmitteln. Die polizeilichen Dienstkräfte forderten stattdessen um 11.11 Uhr, also 11 Minuten nach Einsatzbeginn, Verstärkung an. Diese traf um 11.15 Uhr ein. Vor Ort waren nun 13 Dienstkräfte, mehrere betraten das Zimmer. Auch eine Dienstkraft mit bellendem Hund war kurzzeitig vor dem Zimmer anwesend. Die anderen Anwesenden wurden von der Polizei vom Flur vor dem Zimmer verwiesen und begaben sich in den Außenbereich der Unterkunft. Die Dienstkräfte führten die Maßnahme weiter, bis ihnen die Fixierung gelang. Sie verbrachten Mernat Mutombo in den Außenbereich und dort in Bauchlage, um ihn auf dem Rücken zu fesseln. Mernat Mutombo wehrte sich weiter, mehrere Dienstkräfte fixierten ihn am Boden. 2 Zeugen berichten von einem Knien der Dienstkräfte im Hals- oder Schulterbereich. Eine beobachtende Dienstkraft warnte, dass Mernat Mutombo die Luft ausgehe und forderte die anderen dazu auf, ihn hochzubringen und aufzuhören. Darauf sei keine Reaktion erfolgt. Eine Rettungskraft rief den Dienstkräften zu, dass sich Mernat Mutombo nicht mehr bewegen könne und es reichen würde. Auch den unmittelbar beteiligten Dienstkräften sei dann aber aufgefallen, dass Mernat Mutombo nicht mehr ansprechbar war und nicht mehr auf Schmerzreize reagierte. Um 11.27 Uhr erfolgte die Meldung und Feststellung, dass er keine Vitalfunktionen mehr zeigte. Die Dienstkräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Diese führten sie bis zum Eintreffen des alarmierten Notarztes weiter. Der Puls von Mernat Mutombo konnte wieder festgestellt werden. Das Bewusstsein erlangte er aber nicht wieder. Mernat Mutombo wurde in ein künstliches Koma versetzt und auf die Intensivstation der Charité Mitte verlegt. Dort verstarb er am 6. Oktober 2022. Laut vorläufiger Obduktion war die Todesursache ein durch Sauerstoff bedingter Hirnschaden. Zusammenfassend möchte ich noch einmal die Chronologie des Einsatzes am 14.09. verdeutlichen. Um 11 Uhr treffen drei Dienstkräfte an der Unterkunft ein. Es folgt eine kurze Besprechung und die erfolglose Ansprache des Betreuers. Die Dienstkräfte verschaffen sich Zugang zum Zimmer und unternehmen erste Fixierungsversuche. Um 11.11 Uhr wird Verstärkung angefordert. Um 11.15 Uhr trifft die Verstärkung ein. Meda Mutombo wird fixiert, aus dem Zimmer gebracht und draußen bäuchlings fixiert. Um 11.26 Uhr erfolgt die Anforderung des Notarztes mit der Meldung Person bewusstlos. Um 11.27 Uhr erfolgt die Feststellung keine Vitalfunktionen und der Beginn der Reanimation. Um 11.34 Uhr trifft der Notarzt ein. Um 11.58 Uhr wird Meda Mutombo ins Krankenhaus transportiert.
Herr Mansamba, Sie suchten nach dem Tod Ihres Bruders Hilfe. Und zwar nicht nur beim Staat. Bei welchen Stellen haben Sie sich gemeldet und warum haben Sie sich dort gemeldet?
Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich damit beginnen, als jenen zu gedenken, die die Menschheit heute als universelle Helden betrachtet. Frauen und Männer, die in ihrer Zeit gegen ungerechtes System kämpfen mussten, gegen Mächte, die die Menschenrechte missachteten, und gegen Autoritäten, die glaubten, dass Stärke die Gerechtigkeit ersetzen können. Erlauben Sie mir, unser Gespräch in einem größeren Zusammenhang zu stellen, denn der menschliche Kämpfe, die im Laufe der Geschichte gegen Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und System geführt würden, die die Rechten anderer vernachlässigten und verachteten. Jede Epoche hat ihren Helden, Männer und Frauen, die ihre Stimme erhoben, als andere schwiegen. Ich denke an Mahatma Gandhi, der dem britischen Kolonialismus mit Gewaltlosigkeit widerstand und den Preis vieler Jahre im Gefängnis. Ich denke an Dr. Martin Luther King Jr., der den Traum von Gleichberechtigung in die Vereinigten Staaten trug. Einen Traum, den er mit Überwachung, Verhaftungen und schließlich seinem Leben bezahlte. Ich denke an Nelson Mandela, der 27 Jahre lang inhaftiert wurde, weil er ein System der Segregation und Erniedrigung ablehnte. Und wenn ich diese Helden nenne, dann auch deshalb, weil ihre Geschichte nicht an nationalen Grenzen Halt macht. Auch Deutschland hat mutige Persönlichkeit hervorgebracht. Ich denke an Sophie Scholl, die junge Studentin der Weißen Rose, die die Verbrechen der NS-Regimes anprangerte und dafür ihr Leben ließ. Sie wurden verhaftet und hingerichtet, weil sie Flugblätter verteilte, die zu Gerechtigkeit und Wahrheit aufriefen. Ich denke auch an Dietrich Bonhoeffer, den Theologen und Widerstandskämpfer, der verhaftet, gefoltert und schließlich gehängt wurde, weil er sich die Entmenschlichung und dem Totalitarismus widersetzte. Und dann gibt es jene, die mich persönlich inspirieren. Mein Held heißt Muhammad Ali, der Boxer. Ein Mann, der den Mut hatte, seine Karriere, seinen Weltmeistertitel und seine Freiheit zu opfern, anstatt seine Überzeugungen zu verraten. Er sagte Nein zum Krieg, Nein zum Rassismus und Nein zur Ungerechtigkeit. Dafür wurde er mit einem Kampfverbot belegt, beschimpft, überwacht und von der Behörde seines eigenen Landes bedroht. Betrachtet man alle diese Helden, erkennt man etwas Erstaunliches und zugleich Grundlegendes. Während ihrer Kämpfe wurden sie geschlagen, gefoltert, gedemütigt, eingesperrt, oft von brutalen und blinden Polizeikräften. Und doch hat die Zeit ihre Arbeit getan und sie nun Inder, Afrikaner, Amerikaner, Deutsche oder Menschen aus anderen Teilen der Welt waren. Schauen Sie in die Geschichte. Die Polizisten, die sie geschlagen haben, sind in Vergessenheit geraten. Ihr Name steht auf keiner Straße, an keinem Gebäude. Niemand erzählt ihren Kindern ihre Geschichte. Aber Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Sophie Scholl, Bonhoeffer, Mohammed Ali und viele andere, die ich nicht nennen konnte, ihre Namen steht auf Boulevards, Schulen, Flughäfen, Universitäten und Krankenhäusern. Sie leben im kollektiven Gedächtnis der Völker weiter. Ihre Namen erhellen Straßen und Bibliotheken. Sie sind zu globalen Symbolen geworden, zu Leuchttürmen der Menschheit. Deshalb möchte ich eine einfache, respektvolle und klare Botschaft an unsere Polizeikräfte richten. Hier und anderswo. Es ist an der Zeit, die richtige Seite der Geschichte zu wählen. Denn keiner von uns, weder Sie, die manchmal glauben, über dem Gesetz zu stehen, noch wir, Ihre Opfer und Bürger, wird ewig auf dieser Erde bleiben. Aber das, was wir heute tun, die Art und Weise, wie wir andere Menschen behandeln, wird in Erinnerung bleiben. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Biplab Mbasu erwähnen, dessen enormes Engagement für Opfer von Polizeigewalt unser Leben tief geprägt hat. Für viele von uns ist er ein wahrer Held. Er hat dieser Stadt so viel gegeben, dass Berlin eines Tages seinen Namen ehren sollte. So wie man jene ehrt, die menschliche Würde in den Mittelpunkt ihres Kampfes gestellt haben. Die Geschichte verzeiht keine Ungerechtigkeit und sie vergisst niemals diejenigen, die menschliche Würde verteidigt haben. Die Geschichte wird über jeden von uns richten und jene, die Würde des Menschen verteidigt haben und nicht den Macht missbraucht, werden die einzige sein, an die man sich erinnern und die man ehren wird. Welche Stelle habe ich unmittelbar nach dem Tod meines Bruders kontaktiert und warum? Nach dem tragischen Tod meines Bruders wurde ich abrupt in einer Situation von einer Schwere und Komplexität hineingeworfen, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Schon vor seinem Tod habe ich mit Entsetzen erfahren, dass mein Bruder am 14. September 2022 schwer verletzt worden war, ohne dass mich jemand, weder die Leitung des Heims, in dem er lebte, noch sein gesetzlicher Betreuer, noch die Polizei informiert hatte. Dabei kannte ich mich aller dieser Stellen gut. Ich besuchte meinen Bruder fast jedes Wochenende. Und alle meine Kontaktdaten lagen ihnen vor. Ich erfuhr die Tatsachen mehr als eine Woche später, als er bereits in einem irreversiblen Koma lag. Sein Gehirn hatte aufgehört zu funktionieren. Als das Krankenhaus Vivantes in Spandau seinen Körper in die Charité Mitte verlegte, stellte die Ärzte fest, dass eine Fortsetzung der Behandlung nutzlos sei. Sie baten den gesetzlichen Betreuer, die Abschaffung der Maschine zu genehmigen. Eine Bitte, die er mit der Begründung ablehnte, nicht zur Familie zu gehören. In diesem Moment tauchte auf unerklärlicher Weise meine Kontaktdaten in der Krankenakte meines Bruders auf. Der leitende Arzt der Intensivstation rief mich persönlich an. An diesem Tag begann mein dreijähriger Odyssee. Erst musste ich einen Anwalt suchen. Zunächst habe ich nach einem Anwalt gesucht, der mich vertreten könnte. Den ersten habe ich über Google gefunden. Er hörte mir aufmerksam zu und gab mir anschließend die Telefonnummer von Frau Goetz mit dem Hinweis, dass sie die Beste sei, wenn es um Strafverfahren im Zusammenhang mit Polizeigewalt geht. Das war mein erster Schritt auf dieser Odyssee. Die zweite Schritte: Suche nach Hilfe und Unterstützung. Zu Beginn meiner rechtlichen Schritte traf ich Kriminalhauptkommissar Heller, LKA 341 in Platz der Luftbrücke, um eine neue Anzeige gegen die beteiligten Polizisten zu erstatten. Ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Anzeigen eingereicht. In seinem Büro an der Berliner Luftbrücke, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Flughafen Tempelhof, während ich versuchte, meine Anzeige zu schreiben und dabei meine Tränen wegwischte, verstand er die Verzweiflung und Einsamkeit, in der ich mich befand. Er war der Erste, der mir von Organisationen erzählte, die Opfer in Schwierigkeiten, in schwierige Situationen unterstützen könnte. Er gab mir 2 Adressen. Weißer Ring, wir helfen Kriminalitätsopfer, und Ruhschaut, Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ich habe erstmal die Weißer Ring besucht. An derselben Tag besuchte ich die Büros von Weißer Ring in Tiergarten. Der Empfang war formell, aber ohne echte Empathie. Man verwies mich an einen Verantwortlichen meiner Gemeinde, Steglitz-Zehlendorf, den ich telefonisch kontaktierte und später in einem Restaurant in Dahlemdorf traf. Bei dieser Gelegenheit verstand ich, dass diese Organisation praktisch nichts für mich tun konnte. Abgesehen von einem Gutschein von weniger als 120 Euro für meinen Anwalt, wurde mir keine psychologische, rechtliche oder menschliche Unterstützung angeboten. Für eine so ernste Situation war diese Antwort zutiefst schockierend. Ich verließ die Einrichtung mit einem Gefühl totaler Verlassenheit und zusätzlicher Ungerechtigkeit. Am nächsten Tag, ohne große Hoffnung, aufgrund der vorigen Enttäuschung, begab ich mich zur Rückhalt. Bei meiner Ankunft wies mich ein Mitarbeiter in einem Warteraum und teilte mir mit, dass ein zuständiger Mitarbeiter mit mir versprechen würde. So traf ich Herrn Biplab Basu zum ersten Mal in meinem Leben. Er wirkte sehr beschäftigt, fast gehetzt. Seine erste Frage war, was ich in seinem Büro zu suchen hätte. Als ich ihm jedoch kurz die Situation erklärte und den Namen der Person nannte, die mich zu ihm geschickt hatte, änderte sich seine Haltung. Er war völlig überrascht, als er erfuhr, dass mein Bruder von der Berliner Polizei getötet worden war und niemand ihn darüber informiert hatte. Er verließ den Raum kurz und kam mit Unterlage und einem Stift zurück. In genau diesem Moment begann alles wirklich. Bei Richard fand ich, was mir sonst niemand angeboten hatte, ständige moralische Unterstützung, aufrichtige menschliche Begleitung, ein tiefes Verständnis für strukturellen Rassismus in solchen Dramen, professionelle Betreuung und vor allem die Möglichkeit, die Berliner, deutsche und internationale Presse einzubeziehen, so dass der Tod meines Bruders nicht vertuscht wurde. Während der drei äußerst schwierigen Jahre meines Lebens war Richard mein einziger wirklicher Halt. Warum habe ich versucht, diese Organisation zu kontaktieren? In dieser Phase meines Lebens wurde meine Existenz abrupt erschüttert. Ich war gleichzeitig mit einer Reihe überwältigender Verantwortung konfrontiert. Mein Bruder war von Polizisten getötet worden. Ich musste Anzeige erstatten und gegen eine extreme und durchsichtige institutionelle Maschine kämpfen. Ich musste täglich ins Krankenhaus gehen, um meinen Bruder vor einer vorzeitigen Abschaltung zu schützen. Ich musste einen kompetenten Anwalt finden. Ich musste seine Angelegenheit im Wohnheim regeln. Ich musste meine Mutter in Kinshasa unterstützen, die noch glaubte, ihr Sohn würde leben zurückkehren. Und trotz alledem musste ich weiter arbeiten, meine Familienleben sichern und die beiden Trauerfälle vorbereiten. In Berlin und in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Ich suchte einfach nach Hilfe. Menschlicher, psychologischer, rechtlicher und institutioneller Hilfe. Hilfe, die mir weder die Polizei noch der Berliner Staat noch die Institutionen, die Menschen in Not schützen sollen, angeboten haben. Das Treffen mit Herrn Biplab Basu und Richard war für mich ein echter Rettungsanker. Ehrlich gesagt, ohne sie wusste ich nicht, wo ich heute inmitten dieser erschütternden rechtlichen und moralischen Geschichte stünde. Nach meinem Besuch bei Richard und Weißer Ring habe ich anschließend den Berliner Bürger und Polizeibeauftragten aufgesucht und schließlich die Berliner Ombudsstelle nach dem Landesantidiskriminierungsgesetze, kurz LADG. Dem Bürger- und Polizeibeauftragte wurde ich von Dr. Oerke empfangen. Er dankte mir für meinen Besuch und erklärte mir, dass er meinen Fall bereits aus der Presse kannte. Er machte mir jedoch deutlich, dass er keinerlei Befugnis habe, um mir zu helfen. Das Gesetz erlaubt ihm nicht, Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufzunehmen und eine Kopie der Akten meines Bruders anzufordern. Auch gegenüber der Polizei habe er keinen Antrag gereicht. Er erklärte mir, dass die von ihm geleitete Institution keine Kompetenzen habe, die mir in irgendeiner Weise helfen könnte. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie enttäuscht ich sein Büro verließ. Ich setzte mich hinter dem Gebäude ans Wasser und beobachtete die vorbeifahrenden Boote. Ich war sehr traurig und fühlte mich völlig allein. Das LADG hatte mir, soweit ich mich erinnere, eine Einladung geschickt. Dort wurde ich von Herrn Felix Hasselmann empfangen, der mich später seine Vorgesetzte, Frau Liebscher, ganz oben sitzt, empfangen, der mich später vorstellte. An dieser Stelle möchte ich hier erneut meinen Dank für die geleistete Arbeit bei der Suche nach der Wahrheit über den Tod meines Bruders aussprechen. Dies sind in kurzen Zügen die wichtigen Stellen und Institutionen, die ich zu Beginn meines Weges aufsuchen musste. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.
Frau Abbas, nun stand Hermann Samba bei Ihnen vor der Tür. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft so eine Begleitung von Menschen ab, die von rassistischer Gewalt betroffen sind?
Genau, also in dem konkreten Fall von Herrn Mansamba war es so, dass, wie ja schon beschrieben, Herr Biplab Basu da war, zusammen mit einer weiteren Kollegin. Und es wurde relativ schnell deutlich, dass Herr Mansamba sich Öffentlichkeit wünscht. Und so wurde innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen eine Pressekonferenz einberufen, wo alles quasi vorgestellt wurde. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Menschen sich bei uns melden, wir erstmal Beratung anbieten und schauen, was und wir fragen und schauen, was die Betroffenen sich wünschen. Das kann Öffentlichkeitsarbeit sein, aber in erster Linie auch die Frage nach juristischen Möglichkeiten, die Kontaktherstellung mit solidarischen Anwältinnen. Und genau, dann schaut man Schritt für Schritt, wie die Ermittlungen laufen. Man bekommt Akteneinsicht mithilfe der Anwältinnen. Und genau, die als Beratungsstelle wissen wir, dass diese Fälle keine Einzelfälle sind. Weder die Taten noch die Art und Weise, wie die Ermittlungen laufen. Bei rassistischer Polizeigewalt beobachten wir eigentlich fast immer, dass Ermittlungen verschleppt werden, plötzlich vergessen Polizeibeamtinnen, was passiert ist, wo sie selber dabei waren, und dass die Ermittlungen gegen die Polizei immer relativ schnell eingestellt wird. Typisch ist auch eine Täter-Opfer-Umkehr. Es wird mehr darüber ermittelt, was die geschädigte Person möglicherweise gemacht haben könnte, was die Gewalt der Polizei rechtfertigt. Und genau das ist eben auch eine Strategie, um nicht gegen sich selbst ermitteln zu müssen. Als Beratungsstelle informieren wir über die Rechte der Betroffenen und wir lassen auch die Fehler der Behörden sichtbar werden. Und wir begleiten die Betroffenen strategisch dahingehend, dass wir auch PolitikerInnen einbinden, um den öffentlichen Druck zu erhöhen und genau damit die Täterinnen im besten Falle zur Verantwortung gezogen werden können.
Genau, Sie haben es schon erwähnt. Es laufen Ermittlungen. Es gibt einen Zivil- und einen Strafprozess. Frau Böhler, wie sind denn die Ermittlungen im konkreten Fall gelaufen? Was braucht es, damit überhaupt ein Zivilverfahren gestartet werden konnte? Und vor allem, warum wurde das Strafverfahren zunächst eingestellt?
Also dazu muss ich zunächst vorab sagen, dass ich erst später in das Verfahren eingestiegen bin, und zwar in das Zivilverfahren, mich aber auch mit dem Strafrechtlichen etwas befasst hat. Das wird ja von Frau Götz weiter betrieben, die Hermann Zamba gerade schon erwähnt hat. Es ist üblicherweise und auch in diesem Fall so, dass man bei Polizeigewalt, jetzt unabhängig davon, ob die jetzt tödlich endet oder nicht, zwei rechtliche Möglichkeiten hat, die Geschehnisse einer Aufklärung zuzuführen. Natürlich vorrangig das Strafverfahren. Beim Strafverfahren ist das Problem, in Anführungsstrichen, also im Strafverfahren haben wir die Unschuldsvermutung. Und das heißt, die Ermittlungen werden dann eingestellt, wenn davon ausgegangen wird, dass eine persönliche Schuld einzelner handelnder Polizeibeamte nicht festgestellt werden kann. Ich bin ein echter Fan der Unschuldsvermutung, auch für Polizeibeamte tatsächlich. Aber wir haben eben hier ständig die Erfahrung, dass auch wenn eben eine Schuld nachgewiesen werden könnte, trotzdem die Ermittlungen eingestellt werden oder eben erst so schlecht ermittelt wird, dass eben man schon von vornherein keine Schuld eben nachweisen kann. Beim Zivilverfahren hat man ganz andere Strukturen und ganz andere Hürden und ganz andere Beweisregeln. Da ist man nicht als Einzelner gegen den Staat, sondern es gibt ein Parteiverfahren und man kann einfach eine Klage erheben, wenn's, und die Hürde ist wesentlich geringer, denn es reicht, dass der Staat durch seine Polizeibeamte ein pflichtwidriges Verhalten gezeigt hat, das dann zu einem Schaden, es klingt jetzt ein bisschen pervers, zu einem Schaden, in dem Fall zu einem Tod geführt hat. Und daraus ergeben sich Ansprüche. Das ist im Zivilverfahren so. Der Vorteil von einem, also das Zivilverfahren als Begleitung für das strafrechtliche Verfahren ist insofern sinnvoll, weil man dadurch die Polizeibeamten zwingen kann, als Zeugen auszusagen und man selbst, also als Anwältin, die Gelegenheit hat, diese Zeugen vor Gericht protokolliert zu befragen und die Ergebnisse aus diesen Befragungen und aus dieser Beweisaufnahme wieder ins Strafverfahren hineinzutragen. Wenn ich jetzt als Nebenklägerin oder im Klageerzwingungsverfahren am Strafverfahren beteiligt bin und das vorantreibe, dann macht man regelmäßig folgende Erfahrung. Es wird das Allernotwendigste gemacht. Zunächst einmal fangen die Ermittlungen damit an, gegen den Getöteten, was eigentlich wirklich rechtlich totaler Quatsch ist, gegen den Getöteten oder, wenn er überlebt hat, eben gegen den Verletzten oder die Verletzte zu ermitteln, wegen Widerstandes oder sonst irgendetwas, was einem da so einfällt. Und das ist absurd, aber dann wird eben ein klein bisschen ermittelt. Dann gibt es eine Strafanzeige gegen die Polizeibeamten. Dann werden die gefragt, die sagen dann nichts. Dann werden die anderen Polizeibeamten gefragt, die sagen, weiß von nichts. Und dann ist das Ding zu. Also ich verkürze jetzt ein bisschen. Da gibt es ganz bestimmte Strukturen, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das heißt also, um ein Zivilverfahren einzuleiten, braucht man tatsächlich nur ein pflichtwidriges Verhalten und das muss Ursache sein für die Verletzung oder für den Tod. Und das muss man dann eben in bestimmter Art und Weise aufbereiten. Man hat nach der Tat hat man 3 Jahre Zeit, also die Verjährung ist 3 Jahre. Und in der Zeit kann man diese Klage erheben. Die richtet sich allerdings nicht gegen den einzelnen Polizeibeamten. Gegen den oder die kann man keine zivilrechtlichen Ansprüche direkt geltend machen, was auch ein ziemlicher Nachteil ist, weil man die dann nicht gleich im Strafverfahren, im sogenannten Adhäsionsverfahren mit geltend machen muss, sondern einen Extraprozess führen muss. Aber in diesen Fällen ist das nicht schlecht, wenn man noch ein anderes Gericht mit der Sache befasst, weil das auch eine gegenseitige oder eine gewisse Kontrollfunktion haben kann, was die Strafgerichte angeht. Letztendlich ist das wahnsinnig mühsam, diese Verfahren zu betreiben, weil man sehr, sehr, sehr genau alles haarklein darlegen muss. Aber es hat, wie gesagt, den Vorteil, dass man selber eine Beweisaufnahme erzwingen kann.
Herr Hasemann, Ihre Stelle hat im September eine formelle Beanstandung gegenüber der Berliner Polizei ausgesprochen. Das ist das schärfste Instrument der Ombudsstelle. Was war euer Ansatz und vor allem, wie hat der Senat darauf reagiert?
Also erstmal vielleicht nochmal ganz kurz zur Ombudsstelle selbst. Wir sind eine staatliche, unabhängige Stelle und gesetzlich im Landesantidiskriminierungsgesetz vorgesehen und durch dieses Landesantidiskriminierungsgesetz mit Befugnissen ausgestattet. Das hatte ich schon mal ganz am Anfang gesagt. Jetzt fehlt gerade das Wort Beanstandung. So, das ist auch im Gesetz unser schärfstes Schwert. Das Problem bei der Beanstandung ist, auch die verpflichtet nicht. Das heißt, ich würde vielleicht nochmal so ein bisschen ausführen, was in der Beanstandung letztlich drin stand. Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Aber auf jeden Fall das Wesen der Beanstandung ist, erstmal dem geht ein relativ langes Verfahren voraus. Also Sachverhaltsaufklärung ist natürlich erstmal das Erste. Darüber haben wir jetzt gesprochen, über welchen Sachverhalt, ja, auch das klingt ziemlich technisch, wir gesprochen haben. Aber dann beanstanden wir erst, wenn wir formell eine Diskriminierung feststellen, eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne. Das haben wir dann irgendwann getan. Das haben wir der Innenverwaltung 2024 in einem über 60 Seiten langen Bericht ausgeführt, warum wir zu dem Ergebnis kommen, dass das Land Berlin die Verantwortung für den Tod von Medam Mutombo trägt. Und in diesem Bericht haben wir dann unterschiedliche Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Das war erstmal verwaltungsintern. Diese Handlungsempfehlungen haben wir auf individueller Ebene und auf struktureller Ebene ausgesprochen. Also individuell bedeutet das insbesondere die weiter ausstehende Anerkennung und Entschuldigung gegenüber Herrn Manzamba und dessen Familie. Einmal das, aber auch gleichzeitig die Zahlung von einer Entschädigung. Da haben wir uns an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte orientiert, der für vergleichbare Fälle Staaten zur Zahlung von 45.000 Euro verurteilt hat. Wir sind uns dem bewusst, dass kein Geld der Welt eine Wiedergutmachung darstellen kann, aber das ist halt das Maß, was derzeit so vor dem EGMR verhandelt wird. Das war auf individueller Ebene unsere Handlungsempfehlung und auf struktureller Ebene haben wir sehr viele Maßnahmen ausgesprochen. Wir sehen ein ganz strukturelles Problem, was Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und die Begegnung mit Polizei betrifft. Das beginnt beim administrativen Rahmen, also die Frage, welche Geschäftsanweisungen, welche Handlungsempfehlungen gibt es eigentlich, welche Fortbildungen, welche Anforderungen an die Zusammenarbeit, vielleicht auch mit Fachdiensten, mit dem Krisendienst oder dem sozialpsychiatrischen Dienst, gibt es vorweg keine. Und das waren Gründe für uns, eine Beanstandung auszusprechen. Und jetzt zur Reaktion des Senats. Das war 2024, dann wurde uns viel angekündigt. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, auf individueller Ebene steht es weiterhin aus. Und auf struktureller Ebene wurde uns jetzt viel angekündigt, unter anderem auch die Überarbeitung von Geschäftsanweisungen, die Einbindung von Fachpersonal und so weiter. Aber da kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, dass das eine gute Veränderung ist, weil der Nachweis steht noch aus. Gefragt nach dem Ansatz, ich weiß nicht, wie lang ich es machen soll. Vielleicht können wir auch später nochmal darauf zurückkommen. Aber ich glaube, ein Punkt ist mir sehr wichtig. Beate Böhler hat es gerade angesprochen. Wir haben ganz unterschiedliche Rechtssysteme. Einmal das strafrechtliche und dann halt auch das zivilrechtliche. Und das LADG, das wird vor den Zivilgerichten verhandelt. Wenn wir einen LADG-Verstoß feststellen oder Menschen eine Klage nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz einreichen, dann wird die vor den Zivilgerichten verhandelt. Das heißt, wir sind in diesem zivilgerichtlichen Bereich. Aber das, was wir sonst so als Ausgangspunkt im Strafrecht kennen, aber dann halt auch in den Amtshaftungsansprüchen, ist häufig individuelle Schuld. Unser Ausgangspunkt ist, wenn wir uns ja, es gibt nicht viele Statistiken, auch das ist eine Handlungsempfehlung von uns, dass wir mehr wissenschaftliches Material brauchen, aber Anklageerhebung bei Polizisten mit dem Vorwurf Körperverletzung im Amt ist unter 2%. Im Vergleich in anderen Verfahren, also kommt es in oder in anderen Sachverhalten, die die Staatsanwaltschaft bekommt, ist die Quote bei 16%. Also das heißt, es kommt eigentlich nie zur Anklage und dann zur Verurteilung unglaublich selten. Das heißt, individuelle Schuld von Polizeibeamtinnen wird in der Regel nicht nachgewiesen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das spielt sich im Strafrecht ab, von mir aus auch in den Amtshaftungsansprüchen. Aber es gibt neben individueller Schuld über das LADG auch die Möglichkeit, institutionelle Verantwortung zu adressieren. Und genau das haben wir gemacht, indem wir uns sehr genau die Rahmenbedingungen angeschaut haben. Jetzt habe ich schon gesagt, ja, Fortbildung, Geschäftsanweisung, an denen lässt sich das relativ gut anschauen und auch nachweisen, dass wir nicht auf dem Stand sind, was das Recht eigentlich gebietet. Und dann finden diese Anforderungen an Polizeieinsätze gegenüber Menschen in psychischen Ausnahmesituationen auf dem administrativen Rahmen die Fortsetzung bei der konkreten Einsatzdurchführung. Und auch da sagen wir, es gab große Versäumnisse, aber vielleicht dazu später.
Hermann Samba, Sie haben sich an die Ombudsstelle gewendet, zum einen, um für Gerechtigkeit für Ihren Bruder zu kämpfen, aber auch, weil Sie sich grundsätzlich einen anderen Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen wünschen. Wie würde so ein Umgang aussehen?
So ein grundlegender anderer Umgang musste zuerst vom Schutz des Lebens und der Würde der betroffenen Person ausgehen. Nicht von Kontrolle oder Zwang. Konkret bedeutet das, erstens braucht es eine konsequente Entpolizeilichung solcher Einsätze. Menschen in psychischer Ausnahmesituation sind in erster Linie krank oder in Not, nicht gefährlich. Deshalb sollte medizinische Fachkräfte, psychiatrische Krisendienste oder spezielle geschulte Teams die Führung übernehmen und nicht die Polizei. Zweitens muss Zwang und körperliche Gewalt auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Fixierungen, insbesondere ein Bauchlager, dürfen nicht angewendet werden, weil sie lebensgefährlich sind. Deeskalation, Zeit, Abstand und ruhige Kommunikation müssen immer Vorrang haben. Drittens, man braucht eine verpflichtende und tiefgehende Ausbildung für alle Einsatzkräfte im Umgang mit psychischen Krisen, mit klaren rechtlichen, verbindlichen Einsatzstandards. Diese Ausbildung muss regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Viertens ist Verantwortung und Transparenz entscheidend. Wenn Menschen bei solchen Einsätzen schwer verletzt werden oder sterben, müssen unabhängige Stellen die Aufklärung übernehmen, nicht die Polizei oder Staatsanwaltschaft allein. Und schließlich braucht es einen antidiskriminierenden Ansatz. Psychisch erkrankte Menschen, insbesondere wenn sie schwarz sind oder rassistisch markiert werden, dürfen nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, sondern als Menschen mit Rechten, die besonderen Schutz benötigen. Ein solcher Umgang würde nicht nur Leben schützen, sondern auch Vertrauen in staatliche Institutionelle wiederherstellen.
Frau Abbas, nun ist es so, dass Aktivistinnen gegen Polizeigewalt auch Reformen der Polizei fordern. Zum Beispiel das Schulen von Beamten im Umgang mit psychisch Erkrankten oder das Verbot von Kniefixierung, bei denen die Beamten mit ihrem gesamten Körpergewicht ihr Knie in Nacken oder Rücken von Fixierten drücken. Was sagt ihr denn als Reach-Out zu solchen Forderungen?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die Polizei gerade noch mehr Befugnisse bekommen hat mit der Reform des Sicherheitsgesetzes in Anführungszeichen. Zu den Schulungen ist es tatsächlich so, dass wir nicht so viel von diesen Schulungen halten, weil es nicht eine Frage ist von Wissen, sondern es ist ein institutionelles Problem. Und auch, wie schon Herr Mansamba gesagt hat, erfordern Ausnahmesituationen nicht irgendwie besonders geschulte PolizeibeamtInnen, sondern ganz genau geschulte Spezialkräfte, also Spezialkräfte nicht im Sinne von Polizeispezialkräfte, sondern PsychologInnen, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen. Und nicht eine bewaffnete Truppe, die zu 13 in einem 10 Quadratmeter kleinen Zimmer aufschlägt. Denn da ist einfach eine Eskalation vorprogrammiert. Wie man auch in vielen anderen Fällen sieht, wie jetzt auch mit dem 12-jährigen Mädchen, was in den Oberkörper geschossen wurde. Und ja, also solange Polizeibeamte keine Konsequenzen fürchten müssen für ihr Handeln, wird sich da wahrscheinlich auch nicht so viel ändern, auch nicht mit Schulungen. Wir stehen hinter den Forderungen der Kampagne Polizei im Nacken, Kniefixierung verbieten. Das heißt unter anderem Bodycams, den Ausbau von sozialen Einrichtungen und Anlaufstellen, die Einbindung, wie Sie auch schon gesagt hatten, Herr Hasselmann, von Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen in Einsätze und ganz, ganz wichtig, eine unabhängige Ermittlungsstelle. Denn derzeit ist es so, dass die Polizei gegen sich selbst ermittelt in solchen Fällen. Und es nun mal so ist, dass wenn man gegen seine eigenen Buddies ermittelt, da wahrscheinlich sehr wenig rauskommt. Und grundsätzlich kann man auch noch sagen, dass es gibt ja einige staatliche Antidiskriminierungsstellen. Das ist toll, dass es die gibt. Jedoch muss man auch dazu sagen, dass sie sehr dünn besetzt sind. Und im Fall von dem Polizei- und Bürgerbeauftragten Herrn Oerke, der auch schon angesprochen wurde, ist es tatsächlich auch so, dass er selbst ehemaliger Richter ist und sein Stab sind ehemalige PolizeibeamtInnen. Das heißt, für uns ist es so ein bisschen wie so eine Alibi-Stelle oder ein Feigenblatt, was dann ganz gerne irgendwie hochgehalten wird, aber so richtig mit Befugnissen und wirklicher Wirksamkeit hat das nicht so viel zu tun. Ja.
Herr Hasemann, nun haben wir hier in Berlin die Ombudsstelle, die unabhängig ist, aber auch staatlich. Wo sehen Sie denn Grenzen in der Aufklärung für die Ombudsstelle?
Ja, ich fühle mich total angesprochen natürlich, dass wir ein Teil nur von der Lösung sein können. Ich glaube, erstmal die Notwendigkeit von unabhängigen und externen Kontrollmechanismen, so das hat der EGMR schon häufig betont, unter anderem auch im Urteil Biber-Basu, dass es erforderlich ist, dass es die gibt. Jetzt gibt es in Berlin, wie Sie gesagt haben, einmal uns als Ombudsstelle und einmal den Bürgern Polizeibeauftragten. Heute sitze ich ja auch hier und wir haben Teil, würde ich sagen, dazu beigetragen, dass es ein bisschen mehr Öffentlichkeit dazu gibt und unsere Ermittlungsbefugnisse gehen da tatsächlich auch weiter als die von Herrn Oerke. Wir haben zum Beispiel das Ermittlungsrecht der Akteneinsicht. Trotzdem fehlt uns natürlich auch was. Und ich glaube, da, wenn es jetzt allgemein um diese Stellen geht, ist natürlich die Standardforderung Ressourcen und Befugnisse. Befugnisse. Auch wir würden uns sicherlich mehr wünschen. Ich habe es zu der formellen Beanstandung gesagt, auch damit können wir niemanden verpflichten. Das ist verwaltungsintern und vielleicht auch verwaltungsextern auch nochmal ein wirksameres Mittel als eine Stellungnahme von uns oder Ähnliches. Es ist schon ein gesetzlich vorgesehenes Instrument, aber klar, es verpflichtet nicht. Ressourcen ist natürlich auch immer eine Frage und das hattest du gerade angesprochen, ist auch für uns ein Dauerproblem. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass es natürlich, damit habe ich angefangen, nur ein Teil von der Lösung sein kann, weil gefragt vielleicht nach der Idealvorstellung, wie sowas aussehen sollte oder auch, wie es der EGMR tatsächlich auch schon häufiger mal beschrieben hat. Eigentlich müssen diese Ermittlungsbefugnisse oder den Stellen Ermittlungsbefugnisse zustehen, wie sie auch der Staatsanwaltschaft zustehen würden. Und das ist halt nicht der Fall. Das ist weder bei Herrn Oerke der Fall, das ist auch bei uns nicht der Fall. Und dass das geht, das zeigt durchaus auch der Blick ins Ausland. Es gibt in Dänemark zum Beispiel eine externe, unabhängige Polizeibeschwerdestelle, die diese Befugnisse haben kann. Und ich glaube, das ist dann eher eine Frage des Willens. Trotzdem, und das, also genau, das wäre meine Antwort darauf. Und zugleich möchte ich auch dafür plädieren, dass wir gut mit dem arbeiten, was wir auch haben. Also weiterhin diese Forderung aufrechterhalten und zugleich sagen, das, was wir als Möglichkeit haben, das auch zu nutzen. Und ich glaube, das, was uns in diesem Fall oder in diesem Verfahren auch sehr auffällt, ist, dass es viel Vorarbeit gibt im Bereich Polizei, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, die schon längst vor dem EGMR gelandet sind, die bei uns aber anscheinend niemand interessiert. Und ich glaube, da müssen wir und versuchen wir, eine Veränderung reinzubringen. Und dafür braucht es auch Präzedenzfälle und dafür braucht es Unterstützung und Ressourcen auf Seite der Klagenden. Von Hermann Samba kann er sicherlich sehr viel erzählen, was ihm da alles passiert ist in den letzten 3 Jahren und wie viel Energie und Kraft das kostet. Und ja, ich glaube, das vielleicht so für den Moment.
Frau Böhler, Sie haben es schon angesprochen, also Sie haben schon über die Muster bei Polizeigewalt gesprochen, aber vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen ausführen. Und auch angenommen, Ihr Verfahren ginge zugunsten des Klägers aus, könnte das irgendwelche politischen Folgen nach sich ziehen?
Ich fange mal mit Frage 1 an. Also die Muster, was die Bearbeitung, die Aufarbeitung, die juristische angeht von Polizeigewalt, kann man sehr deutlich sehen an den Strafverfahren. Da gibt es also zum Beispiel in unserem Fall jetzt war es so, dass man es unterlassen hat, die Verletzungen rechtsmedizinisch zu dokumentieren. Das passierte erst in der Obduktion, die 3 Wochen nach dem Vorfall erfolgt ist. Das ist natürlich Beweisvernichtung. Ja. Die Zeugen wurden sehr kurz nur befragt, die allerwichtigsten Zeugen, nämlich die Ärzte, die vor Ort am Anfang den ersten Zugriff, sagen wir, also zuerst am Ort waren, wurden überhaupt nicht befragt. Erst nachdem jetzt eben im Klageerzwingungsverfahren dieses angemahnt wurde, ist das passiert. Es wurde einer vernommen. Beim nächsten Klageerzwingungsverfahren wurde weiter darauf gepocht. Jetzt werden das jetzt nun auch noch die anderen Notärzte, die da waren und die Feuerwehrleute und so weiter vernommen werden. Das passiert wenig. Bislang ist es nicht passiert. Es wird sicherlich aufgrund des juristischen Drucks erfolgen. Davon gehe ich noch aus. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Verschleppung und eine Beweisvernichtung. Typisch auch, was auch in diesem Fall passiert ist, Polizeizeugen kriegen Akteneinsicht. Das gibt's im Strafverfahren nicht. Da gibt's natürlich selbstverständlich gar keinen Anspruch drauf, denn Zeugen sollen die Akten gerade nicht lesen, sondern das mitteilen, was sie wahrgenommen haben und nicht das, was sie meinen, eine schöne Geschichte draus zu machen, um eben dann Sachverhalt zu verschleiern. Ist ein Unding. Passiert einfach. Ja, die beantragen das, die kriegen das fertig. Was aber, ich will mal ein paar Punkte nennen, die fast in jedem Verfahren, in dem Polizeigewalt stattfindet, erfolgen. Das ist zunächst einmal der Angriff gegen die Verletzten. Das ist der Angriff gegen unabhängige Zeugen, wenn die sich nicht abwimmeln lassen. Also meistens ist es schon so, dass direkt am Tatort schon Zeugen, die nicht Polizeibeamtinnen oder Beamte sind, gar nicht erst aufgenommen werden. Die müssen sich aktiv melden und sagen, ich habe hier was gesehen und werden dann zurückgewiesen. Dann finden sie sich häufig konfrontiert mit Strafanzeigen von Widerstand bis Falschaussage und auch, wie gesagt, die Verletzten eben auch. Wichtig ist auch, was passiert am Anfang gleich am Tatort. Und daraus wird so besonders deutlich, dass wir natürlich der Polizei nicht überlassen können, die eigene Tat zu vertuschen. Anders kann man es ja nicht nennen, was da als Aufklärung uns verkauft wird. Es ist in aller Regel so, dass bei zum Beispiel Tod durch Polizeigewalt, dass die sich erst einmal zusammensetzen, die das nennen die Vorgesetzten dann persönliche Fürsorge oder so etwas Ähnliches, was aber tatsächlich passiert ist. Man setzt sich zusammen, denkt sich einen Sachverhalt zurecht, der irgendwie mit dem zusammenpassen könnte, was man objektiv vorfindet. Und der wird dann Gegenstand aller zeugenschaftlichen oder beschuldigten Vernehmungen. Das geht so weit, und das habe ich wiederholt erlebt, dass die wirklich sich nicht entblöden, Copy and Paste das rauszunehmen und das Gleiche zu schreiben in 3, 4, 5 polizeilichen Aussagen. Das ist absoluter Standard. Dann werden, was du auch schon angesprochen hattest, Situationen konstruiert, Notwehrlagen, irgendwelche Umstände, die eben die Polizeigewalt rechtfertigen sollen. Meistens ist es eine Putativgeschichte, dass irgendein Polizeibeamter im Nachhinein gedacht hat, der war bewaffnet oder wollte gerade etwas rausziehen. Oder eben ein psychisch Kranker würde völlig entgleisen und sich nicht nur selbst, vielleicht auch andere verletzen und Ähnliches. Da werden eben diese Geschichten da zusammengematscht. Und dann ist auch ein sehr wichtiger Punkt ist die Suggestion. Es wird von Anfang an eine einzige Arbeitshypothese aufgestellt, die eben ein Nichtverschulden der Polizeibeamten als Ergebnis schon vorgibt. Ich sage mal ein ganz krasses Beispiel im Fall Uriallo, den ich auch mit, da habe ich die Verfassungsbeschwerde gemacht. Da fängt die Ermittlung so an, also da kommt ein Polizeikameramann in die Zelle. Und der sagt, das ist die Zelle, in dem der Schwarzafrikaner sich angezündet hat. Also, ne, ich sag mal, da war noch keiner am Tatort. Aber man weiß schon, wie es passiert ist. Der hat sich angezündet. Ich finde, deutlicher kann man es nicht machen, aber diese Suggestionen sind ständig. Auch in unserem Fall wurden die Zeugen so befragt, da wurde gleich gesagt, ja, Sie wissen, es geht hier um den Fall, in dem sich der psychisch Kranke so massiv gewehrt hat und extremen Widerstand geleistet hat. Das ist das Eingangsstatement zur Befragung von Zeugen. Ist natürlich nicht zielführend, um eine unbefangene Aufklärung oder unbefangene Angaben von Zeugen zu erreichen. Das will man ja auch gar nicht. Ganz typisch ist auch die Vernichtung und Zerstörung von Beweismitteln am besten gleich am Tatort. Beispiel Fall Gattia, da hat ein Beamter, der eben angeklagt ist, jetzt nach dem dritten Klageerzwingungsverfahren behauptet eben, der Erschossene hätte ein Messer irgendwie gehabt. Dieses Messer taucht dann auch auf und wird demjenigen zur Sicherung übergeben, der selber den tödlichen Schuss abgegeben hat. An sich schon irgendwie unglaublich. Derjenige, der das Messer aufgefunden haben soll, der Polizeibeamte, konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. merkwürdig. Das Messer wird dann, die genauen Umstände, wie das Messer dann eben wirklich ins Polizeirevier gelangt ist, sind nicht mehr aufklärbar. Es soll zwischendurch in einem Briefumschlag gewesen sein. Fakt ist jedenfalls, das Messer, was dann vorgelegt wurde, hatte keinerlei Spuren mehr. Komisch. Ja, also das ist, genau diese Dinge sind absolut typisch. Und wenn man, weiter sieht, wie geht die Staatsanwaltschaft damit um, anstatt, was ihre Aufgabe wäre, zu sagen, so, wir müssen hier, was weiß ich, eine ordentliche Obduktion machen, wir müssen Beweise sichern, wir müssen die Zeugen, die nah dran waren, sagen, vernehmen, sagen die, ach, wir haben keine Beweise, wir stellen das ein. Ja, dann gehen wir vor und machen Klageerzwingung und Beschwerde und dann, wenn wir Glück haben, wird, und man muss auch noch eines wissen, dieses Klageerzwingungsverfahren ist eine extrem krasse Hürde, das ist absolut, also arbeitsaufwendig, extrem arbeitsaufwendig, weil die Anforderungen so hoch sind, also die Gerichte sagen, man muss allein, ohne irgendeine weitere Akte dazu zu nehmen, aus dem Klageerzwingungsantrag zwingend eben den Sachverhalt so dargestellt haben, dass man direkt daraus die Anklage erheben kann. Nicht, dass wir denen nicht die Anklage schreiben könnten, aber die Formalien sind wirklich wahnsinnig extrem. Im Fall Gattea war es so, dass die, das Kammergericht die Klageerzwingung abgelehnt hat, obwohl die wirklich gut war. Die zweite, die erste hat es dann noch mitgemacht, da wurde wieder halbherzig weiterermittelt, nächste Klageerzwingung abgelehnt. Berliner Verfassungsgericht hat dann gesagt, nee, Freunde, so geht das nicht. Ne? Und haben es dann ans Kammergericht zurückverwiesen und da liegt es jetzt und ruht weiterhin, bis sich keiner mehr an irgendwas erinnern kann. Also es wird eben auch extrem verschleppt und auch die Gerichte machen, wir sprachen jetzt über die Staatsanwaltschaft, aber auch die Gerichte machen das mit, wenn etwas zur Anklage kommt, dann gibt es gar keine oder erstaunliche Strafen. Ne? Also wenn mal jemand, in Schönfließ habe ich es erlebt, da ist mal jemand tatsächlich, ein Polizeibeamter, zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, wegen also Totschlages tatsächlich, weil er jemanden erschossen hat. Und die Polizeizeugen sind auch wirklich verurteilt worden wegen Falschaussage und Strafvereitlung. Das war mal eine absolute Ausnahme. Aber kleiner Wermutstropfen, dann wird gesagt, okay, der kriegt 2 Jahre auf Bewährung. Weil für den Polizeibeamten wäre es nicht so schön, im Gefängnis zu sein. Ich sage mal, die allermeisten Leute meiner Berufserfahrung nach fühlen sich dort nicht so wohl. Insofern kann man sagen, eine solche Struktur insgesamt, also ich finde es, ich mache es seit über 30 Jahren, ich finde es unerträglich, sich immer wieder diesen Geschichten anzuhören von Polizeibeamten, die schon kaum noch mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen sind, Gutachten, die mehr und mehr zu Gefälligkeitsgutachten dann werden und einfach nur, um eben auch die Beamten vor der Verurteilung zu schützen. Und ich finde es, es ist natürlich so, dass, und das hat man gerade auch schon gehört, dass es immer so weitergehen wird, wenn es nicht sanktioniert wird. Ja, also natürlich muss, die haben das Gewaltmonopol und das muss effektiv kontrolliert werden, wenn man nicht im Polizeistaat leben möchte. Ich persönlich habe da keine Neigung zu und ich denke, es geht den meisten hier ähnlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man denen diese Kompetenz entreißt. Es geht einfach nicht, dass die sich selber kontrollieren. Ich finde auch die Idee schon absurd, wie man darauf kommt. Ich kann ja auch nicht, sagen wir mal, mein Mandanten, die bandenmäßig Drogen dealen, sagen, okay, das sollte mal dein Kollege beurteilen. Das geht nicht. Ja, also man muss das rausnehmen. Ich denke ja, um jetzt auf die zweite Frage zurückzukommen, jeder Sieg, sage ich jetzt mal, jedes Gewinnen eines Verfahrens, also wenn es sachgerecht ist natürlich, jeder Sieg ist da politisch wichtig, klar, jede Verurteilung im Strafrechtlichen von Polizeibeamten, die eben rechtswidrig Polizeigewalt ausgeübt haben und die da auch ein Verschulden haben, ist wichtig, auch jede zivilrechtliche Entscheidung, die ein Schmerzensgeld oder einen Schadensersatz, die anerkennt, dass da Unrecht geschehen ist, ist wichtig und hat ein politisches Signal, aber wie gesagt, das alles muss ich auch ähnlich wie mit dir formulieren, das alles reicht nicht. Wir brauchen tatsächlich eine andere Struktur dafür.
Frau Abbas, ReachOut ist seit über 20 Jahren aktiv und begleitet Betroffene von rassistischer Gewalt. Was hat sich seither verändert, vor allem in Bezug auf staatliche Gewalt?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass nach wie vor die Anerkennung durch den Staat fehlt, wenn es um rassistische Polizeigewalt oder Polizeigewalt an sich geht. Alleine schon der Fakt, dass verleugnet wird, dass es Racial Profiling gibt, ist institutioneller Rassismus. Was hat sich verändert? Also was halt ganz schlimm ist, ist, dass der Staat an Beratungsstellen spart. Teilweise werden auch Beratungsstellen vom Verfassungsschutz beobachtet, also Beratungsstellen, die sich auch mit Polizeigewalt auseinandersetzen. Und natürlich ist das besonders eklatant für Beratungsstellen, die staatlich gefördert werden, so wie auch ReachOut. Trotz alledem zeigt unsere Arbeit Wirkung. Auch dass es das LADG gibt, ist das Ergebnis der politischen Arbeit von Beratungsstellen wie ReachOut, betroffenen Beratungsstellen wie ReachOut. Denn wir konfrontieren die staatlichen Stellen, dass ihre Arbeit in diesen Fällen inakzeptabel ist. Wir lassen die Stimmen der Betroffenen lauter werden. Es gibt immer mehr Gruppen und Kampagnen. Die Leute werden aufmerksamer und melden sich auch früher. Genau, also wir und auch andere Antidiskriminierungsstellen haben erreicht, dass zum Beispiel überhaupt von Racial Profiling gesprochen wird, dass man im Gerichtssaal von Rassismus sprechen kann, ohne direkt rausgeschmissen zu werden. Und ja, es wird immer ein Kampf bleiben, aber Stellen wie ReachOut schaffen Aufmerksamkeit. Und auch, dass es Stellen wie die Ombudsstelle gibt, ist auch Ergebnis von politischem Druck dieser Stellen. Und ja, es gibt immer mehr solidarische Anwältinnen und Anwälte. Und wir lassen uns nicht entmutigen, vernetzen uns immer weiter, erhöhen weiter den politischen Druck und bringen die Themen in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs und stärken die Betroffenenperspektive. Und ja, von staatlicher Seite gibt es eigentlich hauptsächlich Druck und man wünscht sich, dass die Forderungen mehr gehört werden und weniger unterdrückt werden.
Herr Mansamba, die letzten Jahre haben Ihnen sehr viel Kraft abverlangt und ich glaube, ich kann für alle Anwesenden sprechen, wenn ich sage, dass es beeindruckend ist, wie Sie kämpfen. Was haben Sie so bis jetzt aus diesem Aufklärungsprozess gelernt und was brauchen Sie für Gerechtigkeit?
Ja, in diese 3 Jahre Odyssee habe ich eine Menge gelernt. Ich habe gelernt, dass eine Untersuchung enthüllt oft mehr als nur den bloßen Sachverhalt. Sie zeigt die Risse eines Systems. Unser politisches System in Deutschland weist deutliche Lücken auf und müssen reformiert werden. Man lernt häufig, dass die materiellen Tatsachen, was passiert ist, durch Verfahren, widersprüchliche Berichte, Verzögerungen und Verschleierungen überlagert werden können. Dass Institutionen, Polizei, Staatsanwaltschaft, Sozialdienste, manchmal in erster Linie ihre eigenen Mitarbeiter oder ihr eigenes Ansehen schützen und nicht die Wahrheit. Ich habe auch gelernt, dass Opfer und ihre Familien wie Anhänger behandelt werden, wie Menschen zweiter Klasse, wie Objekte. Eine Beschwerde mehr, statt als zentrale Subjekte des Verfahrens. Wenn verlässliche Personen betroffen sind, psychische Erkrankung, Sozialnot, tritt der Aspekt der Fürsorge schnell hinter der Logik von Strafverfolgung und institutioneller Selbstverteidigung zurück. Kurz gesagt, die Untersuchung sagt weniger aus, was verantwortlich ist, als vielmehr, wie sehr das System bereit ist, sich selbst zu schützen. Zweiter Punkt. Ich habe auch gelernt, dass eine Untersuchung, selbst wenn sie unvollkommen ist, Fakten dokumentiert, Chronologien, Zeugenaussagen, ärztliche Gutachten, diese Unterlagen bleiben wertvolle Werkzeuge. Dass eine Untersuchung externe Mechanismen auslösen kann, wie parlamentarische Kontrolle, Verbände, internationale NGOs und teilweise administrative oder disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen kann. Ich habe auch gelernt, dass die Existenz eines öffentlichen Verfahrens mediale Sichtbarkeit schafft. Die Wahrheit, selbst wenn sie unvollständig ist, lässt sich schwerer begraben. Ich habe auch gelernt, dass öffentlicher Druck manchmal eine schlampige Untersuchung in einer Wiederaufnahme oder ein paralleles Verfahren verwandelt. Ich habe auch gelernt, dass ein struktureller Interessenkonflikt existiert. Wenn die Polizei gegen die Polizei ermittelt, ist die Objektivität stark gefährdet. Ich habe auch gelernt, dass Schweigen und Verzögerungen folgende Konsequenzen haben: blockierter Zugang zu Beweismitteln, Verlust oder Veränderung von Dokumenten, Fristen, die Spuren verwischen. Ich habe gelernt, dass es eine sekundäre Viktimisierung gibt. Familien erleben administrative Demütigung, lange Befragungen und eine kalte Kommunikation. Ich habe gelernt, dass politische Instrumentalisierung existiert. Der Fall kann zu politischer Verhandlungsmasse werden, neutralisiert durch folgenlosen Versprechen. Ich habe auch gelernt, dass es in Deutschland eine Kultur der Straflosigkeit gibt. Symbolische Sanktionen, Verwarnungen, Versetzungen statt wirklicher Verfolgung, was Opfer und Gesellschaft entmutigt und Konflikte innerhalb der Zivilgesellschaft begünstigt. Ich habe auch gelernt, dass institutionelles Schweigen kennengelernt. Kaum oder gar keine offiziellen Worte des Mitgefühls. Keine konkrete Unterstützung, weder psychologisch noch administrativ. Ich habe eine kalte Bürokratie erlebt, die endlose Abläufe verursacht, und Informationen oder Dokumenten zu erhalten. Ein Mangel an tatsächlicher Wiedergutmachung, unzureichende Entschädigungen, keine öffentliche Anerkennung der Verantwortung. Ich habe auch gelernt, dass der Schutz der Beamten vor dem Schutz der Opfer Realität ist. Die institutionelle Version wird priorisiert. Das zeigt einen Staat, der sich manchmal eher gegen seine Bürger verteidigt, statt sie zu schützen. Ich habe auch gelernt, dass die Ressourcen ungleich verteilt sind. Der Staat verfügt über eine Menge Geld, Anwälte, Experten und Zeit. Praktisch unbegrenzte Mittel, aber Familien der Opfer fast nichts. Wir müssen doppelt und schweigend leiden. Ich habe auch gelernt, dass es in Deutschland rechtliche und prozedurale Barrieren gibt. Eine Art Apartheid der Armen. Schwer zugängliche Beweise, Verjährungsfristen, eingeschränkter Aktenzugang. Ich habe gelernt, dass es ein soziales und mediales Klima gibt. Stigmatisierung des Opfers wegen psychischer Krankheit, Herkunft, sozialem Status, was die öffentliche Sympathie verringert. Ich habe emotionale Erschöpfung erlebt. Der juristische und administrative Kampf räubt die Familie die Kräfte. Ich habe 3 Jahre Hölle durchlebt. Ich habe die Gefahr bürokratischer Repressionen kennengelernt. Druck, indirekter Drohungen oder die Wirkung der Unsichtbarmachung der Beschwerde. Wahrheit ist kein Gefallen, den uns der Staat erweist. Sie ist ein Recht, das wir einfordern. Straflosigkeit ist ein zweiter Tod. Sie tötet das Vertrauen zwischen Bürger und Staat. Solange die Justiz ihre eigene Wächter vor dem Opfer schützt, bleibt unsere Demokratie unvollständig. Wir verlangen keinen Hass, aber wir verlangen Verantwortung. Ich habe gelernt, dass die Untersuchung über den Tod meines Bruders nicht nur die Geschichte eines tragischen Ereignisses ist, sie ist der Spiegel eines gebrochenen Gesellschaftsvertrags. Sie zeigt die Fragilität eines Staates, eines Systems, das manchmal seine Mechanismen mehr schützt als seine Bürger. Der Kampf um die Wahrheit ist daher sowohl persönlich als auch politisch. Persönlich, weil er Wiedergutmachung und Erinnerung für eine Familie fordert. Politisch, weil er institutionelle Praktiken in Frage stellt und Reformen verlangt. Ich bedanke mich.
Damit auch von meiner Seite vielen Dank an euch und an euch als Zuhörerin und auch an das Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit, das diese Veranstaltung mit unterstützt. Ich würde dann jetzt den Raum öffnen für Fragen.
Ich wollte erstmal Danke sagen. Ich beschäftige mich ja jetzt auch schon eine Weile mit dem Tod Ihres Bruders und dem Fall, der da dran hängt. Und ich fand es ganz beeindruckend, was ich heute gehört habe und habe auch nochmal ganz viel mitgenommen. Also vielen Dank nicht nur fürs hier zu uns sprechen, sondern auch fürs Organisieren dieser Veranstaltung. Ich habe so 2 Fragen. Die eine ist an Sie, Herrn Massamba. Ich weiß jetzt, Jule, du hast vorhin gefragt, was sich in den letzten Jahren geändert hat. Und nach meiner Wahrnehmung hat sich auch geändert, dass sich Familien, ganz unterschiedliche Familien zusammengetan haben, die Menschen verloren haben durch Polizeigewalt, durch andere Formen von Rassismus und Antisemitismus. Ist das auch ein Netzwerk, das Sie kennen und in dem Sie Unterstützung in Ihrer Odyssee, wie Sie sagen, erfahren? Oder ist das was Sie vielleicht noch unterstützen könnte? Das ist meine eine Frage. Und meine andere Frage, die geht an alle, ist, was sind eigentlich jetzt nächste Schritte? Es gibt ja immer so Momente, wo es gibt wieder mediale Aufmerksamkeit, die Druck ausübt auf, und mir scheint jetzt so ein Moment wieder gewesen zu sein. Und wie hält man diese Aufmerksamkeit aufrecht? Was sind vielleicht auch nächste Schritte? Gibt es irgendwie Überlegungen, irgendwann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu landen? Oder also quasi in kurzer und langer Denkweise?
Zweiten Frage, kann ich was sagen? Also das nächste, was wir jetzt haben, ist beim Zivilgericht eine Güteverhandlung tatsächlich. Die wollten zunächst das Verfahren aussetzen bis zur Beendigung des Strafverfahrens. Da haben wir allerdings mit vereinten Kräften gesagt, so nicht. Dann ist uns auch gefolgt worden und jetzt haben wir einen Termin. Was da passieren wird, können wir nicht sagen. Wir erwarten auch gar nicht so viel davon, weil die uns, glaube ich, nichts anbieten werden, was uns hilft. Aber was uns dabei unsere Position stärkt, ist auch eure Arbeit tatsächlich, weil da eben juristisch fundiert mal eine Summe vorgelegt wird. Und wir können dann einfach sagen, ja, das so sehen wir das auch. Also das ist für uns eigentlich komfortabler durch eure Vorarbeit und wir hoffen, dass es dann irgendwie weitergeht und ja, dann schauen wir.
Ihre Frage war es, ob ich und andere, die in der gleichen Situation sind wie meins,
ob sie sich kennen und ob sie sich treffen.
Nee, leider nicht. Ich hatte diese Frage 1000 Mal im Reach-out immer gestellt, aber bis jetzt habe ich keine Familie oder nicht mal Anwälte von anderen Fällen getroffen.
Ich kann vielleicht auch noch ganz kurz auf die zweite Frage antworten, dass natürlich die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden sollte, dass wir immer wieder auch darauf aufmerksam machen und ja, der politische Druck nach Möglichkeit erhöht wird. Genau.
Könnte ich auch noch kurz was zu sagen? Also ich meine, wir stehen ja im Kontakt dazu, was wir da noch mit unserer Beanstandung planen. Erstmal ist es formal das Ende von unserem Verfahren und deswegen braucht es zum Beispiel das Klageverfahren, in dem wieder diese Beanstandung aufgenommen werden kann. Es braucht Veranstaltungen wie diese hier. Es braucht Personen, die zur Veranstaltung sicherlich wieder am 6. Oktober nächsten Jahres zum Gedenken an ihren Bruder kommen. Es braucht Berichterstattung und ich glaube, dafür müssen wir immer wieder neue Anlässe und auch ja Informationen liefern. Und ich glaube, das war ja auch nochmal, das haben Sie ja auch schon angesprochen, dieses Verfahren wurde an unterschiedlichen Zeitpunkten eingestellt und dann wieder aufgenommen. Und das passierte, so ist auf jeden Fall mein Eindruck, wir wissen nicht, was die jeweiligen Motivationen und jetzt Gründe waren, das wieder aufzunehmen, aber schon auch immer im Zusammenhang mit öffentlichem Druck. Und ich glaube, da wünsche ich mir sehr, dass wir da dranbleiben. Und das andere ist natürlich so ein bisschen unsere rechtliche Perspektive, dass wir sagen, es gibt vergleichbare Fälle, die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten der Angehörigen entschieden wurden. Wenn das der lange Weg ist, brauchen sie sicherlich auch sehr viel Unterstützung. Und das ist finanziell, das ist eine Energieleistung. Aber ja, wenn es irgendwann mal dahin kommen sollte, ja, denke ich, dass wir gute Argumente haben.
Genau, vielleicht eine Frage an Sie. Ich meine, es gibt ja in Berlin, ich glaube, 30.000 Polizisten ungefähr. Oder wie viele gibt es? 20.000, ich weiß nicht. Ein Haufen auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen. Und dann nimmt man noch die ganzen Leute von der Staatsanwaltschaft dazu, die dann auch im selben Team sind und wahrscheinlich noch 3/4 von der Justiz, die auch im selben Team sind. Und da würde mich mal interessieren, wie viele Leute arbeiten denn bei der Ombudsstelle?
Derzeit 5. Davon sind 3 unbefristet und 2 befristet beschäftigt. Aber danke für die Frage. Und genau, vielleicht könnte ich ja auch noch sagen, wie viele Beschwerden wir so im Jahr kriegen. Das sind so 967 waren es, glaube ich, das letzte Jahr. Für dieses Jahr wird es wieder so eine ähnliche Anzahl, davon circa 370 LADG-Fälle. Das heißt, das ist schwer, da hinterher zu kommen. Und vor allem ist das ja auch einfach ein sehr umfangreiches, umfangreiches Verfahren, wo wir versuchen, dem ansatzweise gerecht zu werden.
Ja, genau. Ich habe auch eine Frage. Und zwar, jetzt meinten Sie schon, das fand ich interessant, dass Zivilverfahren da irgendwie interessanter sind, um das durchzusetzen, als vielleicht Strafverfahren. Das leuchtet mir auch total ein. Also, dass man irgendwie erwartet, dass der Staat gegen sich selbst vorgeht, das ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Jetzt ist es aber so, dass bei so Zivilverfahren ja irgendwie die Kosten durchaus eine Rolle spielen und man muss sich das irgendwie alles leisten können. Und ich kenne das so, vor allem aus so Mietrechtsverfahren, dass ein Großteil Verfahren schon daran scheitert, dass Personen sich den Anwalt gar nicht oder die Anwältin gar nicht leisten können. Und da würde mich nochmal interessieren, wie es in solchen Fällen, ob das auch ein Problem ist oder ob das eigentlich dann über Beratungsstellen abgefangen wird oder genau, da würde mich einfach die Praxis interessieren.
Ja, okay, das ist natürlich ein ganz großes Problem, insbesondere deswegen, weil wenn man verliert, auch die gegnerischen Anwälte ganz schön krasse Rechnung stellen. Und wir haben ja die Möglichkeit, wenn jemand jetzt bedürftig ist, können wir Prozesskostenhilfe beantragen. Aber das ist ja nur in wenigen Fällen und es trägt nicht die Kosten des Gegners. Und es verzögert das Verfahren auch enorm. Also meine Erfahrung mit der Prozesskostenhilfe ist, dass es alleine schon 2 Jahre dauert mit Beschwerde rauf und runter, bevor überhaupt das dann die Prozesskostenhilfe genehmigt wird für einen solchen Fall. Ne? Weil da gibt's Widerstände. Deswegen ist natürlich da spendenmäßig und so weiter ist super wichtig. Und man muss auch sagen, dass auch wir Anwälte, die in dem Bereich tätig sind, sagen wir mal, unsere finanziellen Forderungen doch reich zurückschrauben. Weil wenn man jetzt einen einigermaßen vernünftigen Streitwert hat, dann geht das gleich, ist das teuer. Ne? Das, und auch die Gerichtskosten gehen relativ hoch. Und das hat den Nachteil, dass man so eben die Schmerzensgeldforderung, die man hat, erstmal relativ klein halten muss, um eben die eigenen Mandanten nicht mit Wahnsinnsrechnung zu konfrontieren. Und in der Begründung muss man dann aber immer sagen, ja, ist aber doch das 20-fache eigentlich, was wir wollen. Und das ist aber trotzdem ein Risiko, dann setzen die den Streitwert fest und so. Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Sache und geht eigentlich nur, wenn Spenden gesammelt werden. Und in den Fällen, die ich so betreue, klappt das teilweise erstaunlich gut. Ja, dass die also auch Tausende von Euros zusammenkriegen, weil sie sagen, hier der und der Fall und da Öffentlichkeitsarbeit machen. Das finde ich sogar richtig toll. Und da bietet tatsächlich auch diese Geldnot manchmal den Anlass, die Fälle noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, was dann irgendwo auf der anderen Seite schon wieder was Gutes hat.
Ganz kurz ergänzen wollen, also dass wir als Beratungsstelle ganz toll auf die Arbeit der solidarischen Anwältinnen auch angewiesen sind und dass wir für Kosten verschiedene Opferfonds quasi anschreiben können und dort Gelder beantragen können, damit die Betroffenen quasi nicht aus finanziellen Gründen den Rechtsweg nicht gehen können. Genau. Das ist auch zentraler Punkt der Beratungsarbeit, eben finanzielle Hilfen auch flüssig zu machen, um diese Wege gehen zu können.
Ich würde vielleicht auch noch mal ganz kurz anschließend an dich, Beate, dass die Entschädigungshöhen, die es auch nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz gibt, also es gibt ganz wenige gerichtliche Verfahren überhaupt, aber die pendeln sich sehr, sehr weit unten ein. Also die höchste LADG-Entschädigung, die wir derzeit vor einem Gericht in Berlin haben, sind 1.000 Euro. Und das ist ein ganz klarer Zusammenhang damit, dass Leute in einem jungen Rechtsgebiet klagen. Das heißt, relativ unsichere Erfolgsaussichten, relativ schlechte Beweissituationen und dann nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder auch nicht in das finanzielle, selbst wenn sie es haben, nicht in das finanzielle Risiko gehen wollen, jetzt auf einen hohen Entschädigungsbetrag zu klagen. Und dann ist es so, wie du es ja gesagt hast, also wie sieht so ein Klageantrag aus? Also dann wird die Beklagte, das Land Berlin, soll verurteilt werden, mindestens 1.000 Euro zu zahlen. Der Rest des Betrags wird in das Ermessen des Gerichts gestellt. Und da versucht man dann zu sagen, ja okay, das Ermessen des Gerichts soll doch bitte sehr, sehr viel weiter oben ausfallen. Und das machen die Gerichte halt nicht. Da, also darauf haben die keine Lust und wollen sich nicht angreifbar machen. Und das ist einfach ein Problem auch mit dieser Verfahrensfinanzierung, die dann unmittelbaren Einfluss darauf hat, wie Entschädigungen ausfallen. Und wenn wir das in alle anderen Rechtsgebiete übertragen, dann sind das wirklich so unglaublich geringe Summen, die nirgendwo anders verhandelt würden.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall danke für die Veranstaltung und vor allen Dingen für Ihren Kampf irgendwie. Ich wollte zum einen fragen, das geht so ein bisschen an die LADG oder vielleicht auch einfach an alle irgendwie. Mir ist nicht so ganz klar, wie in Deutschland jetzt eine Veränderung dahingehend stattfinden könnte, wie jetzt zum Beispiel das in Dänemark angesprochene System, dass einfach mehr unabhängige Kontrolle stattfinden kann und zum Beispiel, was auch die LADG vielleicht da an Forderungen formuliert oder auch dieses angesprochene ist, Instrument, was das, ich habe das Wort jetzt vergessen, dass das quasi härteste ist, was ihr da anwenden könnt, irgendwie was, also warum es so ist, dass daraus keine Konsequenz, selbst wenn ihr das einsetzt, irgendwie erfolgen muss. Das würde mich, also nochmal eine Ausführung dazu würde mich auf jeden Fall interessieren. Genau, und ansonsten, also das ist so die eine Thematik, die für mich so interessant ist oder grundsätzlich, glaube ich, sehr viel, was für solche Fälle bedeutet, wo sowas passiert irgendwie oder eben um es zu verhindern irgendwie auch in Teilen. Und genau, ich komme jetzt so ein bisschen aus der Perspektive von Menschen, die so sehr viel mit psychiatrischer Gewalt und so zu tun gehabt haben in ihrem Leben und auch eben mit diesen Institutionen und mit Zwangseinweisungen und mit verschiedensten Stellen. Und ich glaube, die Lösung aus meiner Perspektive ist auch nicht immer oder sehr selten die Zusammenarbeit mit dem sozialpsychiatrischen Dienst oder Krisendienst oder so, weil es ja auch Überschneidungen gibt mit Zwangseinweisungen, Gewalt, Polizei, also Zusammenarbeit mit Polizei und genau, also da habe ich mehr so Fragezeichen dazu, wie das System sich dahingehend verändern kann, aber ja, habe da immer so eher viele Sorgen. Also das einfach so als die Lösung irgendwie, dann rufen wir irgendwie die, weiß nicht, eine Person vom Krisendienst oder Psychologin dann dahingehend oder die schalten dann die Ärztin ein, dann passieren trotzdem gewaltsame Sachen auch über andere Personen außerhalb von polizeilichem System und das ist so ein bisschen, ja, also ich wollte das nur noch mal als so Zusatzkommentar dazu geben, weil ich das irgendwie nicht so unhinterfragt stehen lassen wollte.
Ja, danke. Also ich gehe gleich noch mal auf die erste Frage ein, aber ich finde das zweite einen total wichtigen Einwurf. Wir haben jetzt auch in der Entwicklung von dieser Beanstandung oder dem Bericht uns auch mit unter anderem der BIP getroffen. Die BIP ist die Beschwerde- und Informationsstelle für Menschen mit Psychiatrieerfahrung und darin auch gesagt, wie können wir denn eigentlich Handlungsempfehlungen entwickeln? Weil ja, auch in anderen Situationen kann es Gewalterfahrungen geben. Das sind nicht immer Polizeibeamte. Das kann auch von anderen Menschen im Gesundheitssystem ausgehen. Und ich glaube, das ist uns bewusst, auch bei der Formulierung von Handlungsempfehlungen. Und da sagen wir halt, es gibt international, zum Beispiel in Australien und in den USA, gibt es positiv evaluierte Pilotprogramme, wo interdisziplinäre Krisenteams gebildet werden aus Polizeibeamten und halt spezifisch geschultem Personal. Das ist jetzt sicherlich, also es ist immer noch eine Gewaltsituation. Es ist immer noch eine Situation, in der in der Regel ein total starkes Eskalationspotenzial da ist, in der eine Person, die Adressatin dieser Maßnahme ist, ausgeliefert ist gegenüber den ihr gegenüberstehenden Personen und ob das jetzt, also auch ein 4-Personen-interdisziplinäres Team wird da drin ja erstmal eine Übermacht darstellen. Und ich glaube, ja, da bleibt uns für den Moment erstmal ganz am Anfang anzufangen und zu sagen, allein der Schritt von der Perspektive der Polizei, Gewaltausübung, das Brechen von Widerstand durch Dominanz, dass wir das dahinter ein Fragezeichen setzen und sagen, das muss sich verändern, hin zu kommunikativen Ansätzen. Ich glaube, das ist erst so ein ganz kleiner Schritt dazu. Zu unserer Beanstandung, oder willst du da? Okay. Zu unserer Beanstandung, genau, ich will es jetzt gar nicht zu klein reden. Das ist wichtig, dass wir das Instrument haben, weil wir sehen das in unserer Fallbearbeitung, wenn wir eine Beanstandung aussprechen, dann hat das auch nochmal eine andere Wirkung verwaltungsintern. Das läuft dann hoch bis in die höchsten Ebenen. Das heißt, es ist nicht mehr unten auf SachbearbeiterInnen-Ebene, sondern es läuft wirklich dann hoch in die politische Ebene, bis hoch zur Staatssekretärin oder vielleicht auch Senatorin. Und damit haben wir einfach nochmal einen anderen Einfluss. Zugleich ist es so, dass wir mit dieser Beanstandung niemanden verpflichten können. Also wir können jetzt keine Aufsichtsfunktion oder Ähnliches wahrnehmen. Und das ist so und das ist jetzt auch, glaube ich, im Behördenaufbau erstmal nicht so vorgesehen. Unsere Stelle ist wirklich da, Verwaltung innerhalb der Verwaltung erstmal zu vermitteln, natürlich auch ganz viel nach außen sichtbar zu machen. Aber ja, vor allem funktioniert oder haben wir Wirksamkeit darüber, dass wir auch mit Verwaltung zusammenarbeiten und vermitteln und gemeinsame Lösungen suchen. Und die Beanstandung ist da so ein bisschen ja, unsere stärkste Stimme oder stärkstes Wort. Dänemark ist jetzt, glaube ich, nochmal was anderes, aber ich glaube, dass was braucht es dafür? Erstmal, es gibt unterschiedliche im internationalen Recht Grundlagen eigentlich dafür, dass man sowas auch einführt. Die andere Frage ist dann, ist das so mit dem deutschen Rechtssystem kompatibel? Das ist sicherlich eine ganz große. Zugleich gibt es zum Beispiel für Finanzbehörden die Möglichkeit, polizeiähnliche Befugnisse auszuüben. Und das heißt, in so steuerrechtlichen Fragen können die wirklich polizeiähnliche Befugnisse ausüben. Und da sagen wir, kann man jetzt auf jeden Fall sagen, okay, das ist jetzt nicht komplett wesensfremd, dass wir sowas etablieren. Und ich glaube trotzdem, so Herr Oerke scheitert mit seinem Wunsch nach Akteneinsicht daran, dass sie sagen, das ist mit dem Bundesrecht nicht vereinbar, dass er jetzt das Akteneinsichtsrecht bekommt. Okay, das lässt sich vielleicht vertreten. Ich bin sehr froh, dass wir weiterhin unser Akteneinsichtsrecht haben. Aber genau, ich glaube, wir können uns diesen Fragen nur Step by Step nähern und ich hoffe, ich habe ein bisschen was von der Frage beantwortet.
Darf ich auch noch zwei Punkte zu dir sagen? Ich denke, das ist ja eine Frage der Gesetzgebung, jetzt diese Kontrollmechanismen zu installieren und Kontrollgremien zu installieren. Das braucht einfach so eine, ich sage es jetzt mal, Lobbyarbeit. Da muss man eben Gesetzgebungsvorhaben durchziehen. Amnesty zum Beispiel versucht das seit über 30 Jahren mit mäßigem Erfolg, wie wir ja jetzt mitkriegen. Und der andere Punkt, sprachst jetzt von dem sozialmedizinischen Dienst zum Beispiel. Ich finde es auch ein großes Problem, wenn die Organisation, die dann in einer Situation helfen sollen, in der man eben vielleicht psychisch nicht ganz auf der Höhe ist, wenn das alles staatliche Organisationen sind. Deswegen finde ich, sollte man sich vielleicht auch in die Richtung einsetzen, dass man versucht, möglichst viele auch nicht staatliche Organisationen und zu schaffen, die in solchen Situationen helfen können, um eben genau dieses Machtvolle des Staates aus so einer Situation rauszunehmen und eben auch die Ohnmacht vielleicht aus so einer Situation rauszunehmen.
Nochmal kurz, genau, ich würde mich auch Frau Böhler komplett anschließen wollen und nur noch ein kleiner Punkt. Es braucht halt politischen Druck und politische Veränderungen. Wir haben nächstes Jahr Wahlen, die ganzen Parteien machen gerade ihre Wahlprogramme fertig. Sicherlich wird es nicht innerhalb von einer Legislaturperiode verändert werden können oder so eine unabhängige Ermittlungsstelle eingesetzt werden können. Aber der Druck kann erhöht werden und die Aufmerksamkeit auf dieses Thema muss auf jeden Fall ganz doll erhöht werden.
Vielen, vielen Dank für euren Input. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt, nachdem sehr viele Fragen zur rechtlichen Perspektive kommen, wollte ich noch so ein bisschen auf die aktivistischere Ebene eingehen. Gibt es dann Gerichtstermine oder andere Termine, auf die man euch begleiten kann, auf denen man präsent oder auch Solidarität zeigen kann? Gibt es Listen an PolitikerInnen in Senatsebene oder so, denen man bezüglich Ombudsstelle, bezüglich des Falls schreiben kann oder andere Dinge, mit denen man sich irgendwie engagieren kann, die euch und insbesondere Ihnen dann tatsächlich weiterhelfen könnten?
Ja, also werde ich vielleicht mal auf meine Homepage stellen, dann könnt ihr da kommen.
Danke.
Und dann gibt es die Gedenkveranstaltungen zum Todestag am 6. Oktober. Wir hatten dieses Jahr eine Pressekonferenz veranstaltet bei Reach Out und der Anlass war Jahrestag der Veröffentlichung eures Berichts. Und ja, einsetzen, ich denke, vielleicht auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass die Berliner Behörden sich auch über ein Jahr nach, also der Bericht wurde ja jetzt erst öffentlich gemacht, aber er liegt schon seit über einem Jahr bei den Behörden. Und es gab keine Reaktion, es gibt weder auf die Entschädigungszahlung noch irgendwie vernünftige Entschuldigungen. Da kann man auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit darauf lenken.
Ich wollte gerne noch was ergänzen und das ist natürlich, dass auch Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses adressiert werden können. Da sind ja einige schon sehr aktiv. Es gab ja auch eine kleine Anfrage, also das ist die Möglichkeit, dass Parlamentarierinnen die Verwaltung fragen, wie denn der Stand ist mit Blick auf insbesondere die Beanstandung der Ombudsstelle. Das war auf jeden Fall unterstützend, dass es passiert ist. Und ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was, glaube ich, auch noch neu ist, wenn wir uns jetzt die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, ist ja, dass es sowohl zivilgesellschaftliche, also NGOs, die auch bezahlt sind, Aktivismus, Angehörige, die kämpfen, Anwältinnen und eben jetzt auch staatliche Stellen gibt, die jeweils aus sehr unterschiedlichen Positionen und Rollen gemeinsam was machen. Und ich glaube, das ist in diesem Fall sehr deutlich, wie wichtig das ist. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig zu sehen, wo die jeweiligen Akteure ihre Stärke und auch ihre Grenzen haben. Und mir ist es gerade nochmal aufgefallen bei der Frage des Rassismus. Sie haben es gesagt, Herr Mansamba, Ihr Bruder ist ein schwarzer Mensch, der getötet wurde. Und ich würde es auch mal sagen, ein schwarzer Mann. Und wir haben das in der Ombudsstelle natürlich auch diskutiert. Und in unserer Beanstandung spielt das keine zentrale Rolle, weil das rechtlich nicht nachweisbar ist. Und trotzdem wissen wir alle, dass es eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Reach Out stellt sich eben hin und sagt, das war eine rassistische Polizeitat, was wir nicht machen. Und ich glaube, beides ist total wichtig in dieser Gleichzeitigkeit. Das war mir nochmal wichtig.
Also ich will nur mal so ein paar Sachen aufgreifen, die gesagt wurden und dann, Herr Mansamba, Sie haben gesagt, ne, es gibt eine Straflosigkeit in Deutschland, würde ich auf jeden Fall 100%ig zustimmen, Frau Böhler und Frau Abbas, Sie haben beide berichtet, wie systematisch Ermittlungen behindert werden, wie Prozesse verzögert werden, wie es einfach quasi von staatlicher Stelle so faktisch eine Verweigerung gibt. Und das zeigt sich ja nicht nur am Fall von Ihrem Bruder, sondern es gibt ja noch viele weitere Fälle. Also Uri Jalloh wurde angesprochen, der vor mehr als 20 Jahren ermordet wurde und wo immer noch keine staatliche Anerkennung einer Schuld von den Polizisten, die ihn ermordet haben, gibt. Genauso bei Husam Fadel das Gleiche, der von Polizisten ermordet wurde und wo sie dann hinterher ein Messer erfunden haben und so weiter. Und ich finde das immer cool, also beziehungsweise ich finde es interessant dann zu hören, ja, es ist cool, dass es die Ombudsstelle gibt, ne, und dass die jetzt ein Akteneinsichtsrecht hat und so weiter. Aber gleichzeitig stellt sich mir halt die Frage, wenn es eine Straflosigkeit gibt, es gibt keine Ermittlungen, ne, und Frau Böhler, Sie haben es vorhin gesagt, ne, ja, Gewaltenteilung ist schon cool, ansonsten wären wir ein Polizeistaat, ne, und gleichzeitig funktioniert die Gewaltenteilung offensichtlich nicht, weder im Fall von Ihrem Bruder, weder im Fall von Husam Fadeln, noch in irgendeinem anderen Fall von Polizeigewalt, dann muss man doch sagen, okay, wir haben hier ein offensichtliches System von Straflosigkeit und so cool die Stelle von der Umstellung ist, auch ich, ist, ne, ist vollkommen zahnlos und unterfinanziert und überfordert wahrscheinlich mit diesen tausenden Beschwerden und so weiter, dann kann man doch nicht zum anderen Schluss kommen, als dass wir eigentlich faktisch in einem Polizeistaat leben, bloß dass sich die Polizeigewalt halt immer nur gegen Marginalisierte richtet, die nur in Ausnahmefällen eine Öffentlichkeit finden und eben dort diese öffentliche Skandalisierung da wird.
Ganz kurz, ich gebe dir 100% recht. Ich glaube, du hast mich da ein bisschen falsch verstanden. Ich sagte, es gibt eine Gewaltenteilung, es gibt ein Gewaltmonopol und dieses Gewaltmonopol muss kontrolliert werden und das passiert nicht. Und das passiert nicht und deswegen ist es Polizeistaat. Und natürlich richtet sich das ganz überwiegend gegen Marginalisierte mit rassistischen Zuschreibungen, gegen psychisch Kranke und auf einer ganz anderen Ebene tatsächlich auch gegen Frauen. Und da gebe ich dir 100%ig recht. Ich glaube, da bin ich nicht so rübergekommen wie das, was ich sagen wollte, möglicherweise. Ach so. Ja, okay. Das ist der Stapel mit den Einzelfällen, weißt du?
Aber wir müssen doch auch die Kontradiktion zulassen. Wir wissen, da ist eine Polizeistadt, wenn ein Polizist, kann man Samba den Flyer von Beach aufgeben.
Ja, das stimmt, aber es, sagen wir mal so, die Polizei führt ein für eine Demokratie kaum erträgliches Eigenleben, was nicht heißt, dass nicht einzelne Polizeibeamte oder einzelne Strömungen in der Polizei förderlich sind. Ne? Also ich bin auch schon lange nicht mehr schwarz-weiß. Also das war ich mal, als ich mit ganz jung mit dem Kopf durch die Wand gerannt bin. Das, klar, man muss differenzieren, ja, aber man muss auch die Tendenzen wahrnehmen. Und die Tendenzen sind tatsächlich so strukturell flächendeckend. Also es gibt, wenn Sie diese ganzen Verfahren, ich weiß nicht, wie viele 100 Polizeibeamte ich in solchen Verfahren vernommen habe, und das geht auch auf viel niedriger Ebene, das sind die Zeugen, die am allermeisten lügen, an denen am allermeisten geglaubt wird, die, auch wenn es ihnen schwerfällt, trotzdem sagen, nee, also da kann ich ja, muss ich doch zu meinem Kollegen halten. Und die wirklich schon durch diesen Chorgeist geradezu eine Gehirnwäsche erleben, dass sie ihren moralischen Kompass völlig verlieren. Und das ist ganz überwiegend. Und diejenigen Polizeibeamten, die das nicht aushalten, die ich so kenne, die machen Polizeiakademie oder gehen in die, was weiß ich, Zollfahndung oder weiß der Teufel was. Jedenfalls machen sie das nicht mehr mit, weil sie es nicht aushalten.
Aber ein Argument ist halt auch, wenn wir über Tendenzen sprechen, ist die Ausweitung der Befugnisse der Polizei. Also es geht auch um die Messerverbotszonen oder Waffenverbotszonen, in denen ohne jeglichen Anlass Personen kontrolliert werden können. Diese Zonen werden auch nicht konkret ausgeschrieben, sodass die PolizistInnen auch quasi theoretisch außerhalb dieser Zonen die Leute kontrollieren können. Und es sind faktisch einfach Legitimierungen für Racial Profiling, für Leute, die immer wieder kontrolliert werden, immer aus den gleichen Gründen, aber es ist dann halt wird dann begründet mit Sicherheit und wir müssen die Leute kontrollieren, dass sie keine Waffen dabei haben, aber die Realität ist so, dass die Polizei einfach mehr Befugnisse bekommt und einfach viel mehr freie Hand hat und machen kann, was sie will, basically. Und das sehen wir alle jeden Tag in Social Media, ob das die Palästina-Demos sind, ob das die Versammlungen sind, die für Nelson organisiert wurden. Überall gibt es diese Polizeigewalt, die sich gegen marginalisierte Menschen richtet. Und es ist ganz toll, dass es die Ombudsstelle gibt und es ist auch ganz toll, dass es auch eine Antidiskriminierungsstelle für den Bereich Schule gibt, aber dort arbeitet eine Person und auch bei euch sind es nicht so viele Leute, sodass man schon sagen muss, also das ist eher, also ja, aus meiner Perspektive ist es so ein bisschen ein Feigenblatt für die grundsätzliche Politik in diesem Land. Nichtsdestotrotz ist eure Arbeit super und wichtig und die Stelle ist mega wichtig und man kann nur hoffen, dass es mehr solcher Stellen gibt, aber halt, also genau, unabhängig. Ja.
Bei der Berliner Polizei arbeiten übrigens, oder nein, richtig gesagt, es gibt derzeit 26.500 Vollzeitstellen bei der Berliner Polizei.
Genau, also genau, vielen Dank auch nochmal. Ich fand das ganz spannend. Mir scheint auch, als sind wir jetzt schon so ein bisschen in politischen Forderungen angekommen und die scheinen mir auch alle sehr schlüssig. Ich interessiere mich vor allem auch noch für die Forschung von so Justiz und Polizei. Und jetzt weiß ich, es gibt irgendwie sowas wie eine polizeiliche Kriminalstatistik und da kann man alles Mögliche von halten, aber es wird zumindest irgendetwas mal erfasst. Jetzt gibt es auch so eine LADG, die sammeln auch irgendwie Zahlen und erstellen irgendwie Statistiken. Mich würde es fragen, oder meine Frage ist jetzt noch, gibt es überhaupt noch ein Wissensproblem? Also wissen wir eigentlich alles zu diesen ganzen Themen und es fehlt nur noch die politische Umsetzung oder gibt es noch irgendwelche Felder, wo Sie sagen würden oder jemand von Ihnen sagen würde, da fehlt eigentlich noch irgendwas an Einsicht eigentlich oder müsste man mal reinschauen oder so? Das wäre noch meine Frage.
Also ich glaube, an Einsicht fehlt es total, absolut, ganz klar. Institutioneller Rassismus wird nicht anerkannt. Es gibt Kriminalstatistiken. Da, wenn man da mal reinschaut und sich anschaut, auch mit was für Kategorien sie arbeiten, sind allein schon die Kategorien zum Teil rassistisch oder diskriminierend. Das heißt also, aus meiner Sicht, glaube ich, fehlt es nicht an Wissen, es ist eher der Wille und die politische Haltung.
Ich würde sagen, einmal so für die Themen, die wir heute angesprochen haben, weiß ich, ob es jetzt zu weit wird, aber Studie Quiapol heißt die Körperverletzung im Amt von PolizistInnen in Frankfurt, ist eine große, relativ große Studie dazu. Dazu gibt es jetzt auch nochmal eine Folgestudie mit Fokus auf Rassismus. Dann ein Paper vom Deutschen Institut für Menschenrechte, gerade zu dieser ganzen Frage von unabhängigen Beauftragten und dann auch nochmal ein europäischer Vergleich dazu. Das sind total gute Punkte da drin. Zugleich, also wir sagen auch in unseren Handlungsempfehlungen, es fehlt uns auch total am Wissen. Also gerade zu Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und Polizei, es gibt ganz, ganz wenig Statistiken dazu. Es gibt so eine Statistik, die über erschossene Menschen in psychischen Ausnahmesituationen durch die Polizei erschossen. Das sind seit 1990 ungefähr 109 oder sowas. Also so eine Zahl, das Dunkelfeld, wir wissen wirklich nicht, wie viele Menschen das eigentlich betrifft. Dafür, dass auch, und das ist auch eine andere Perspektive auf Wissen, es gibt Studien zu, was sind eigentlich für PolizistInnen die größten Herausforderungen im Alltag, was sind die brenzligsten Situationen. Da gibt es Erhebungen aus Baden-Württemberg, aus so Anfang der 2020er, so dass da beschreiben die das als die häufigsten Einsätze und die größten Herausforderungen. Und ich glaube, wie viel da eigentlich so passiert, das wissen wir nicht. Und ich glaube, deswegen haben wir auch gesagt, eine unserer Forderungen ist zum Beispiel so eine Studie oder auch eine Erhebung in Berlin zu machen und sich auch vergangene Fälle anzuschauen.
Also ich finde auch, dass die weitere Erforschung des Themas ganz wichtig ist, denn es gibt auch diese Aspekte und dazu gibt es auch schon Forschung und wird auch noch weiter geforscht. Wie kommt die Polizei bei der Bevölkerung an? Wer fühlt sich mehr bedroht von der Polizei? Wer fühlt sich mehr beschützt etc.? Wer hat schon Erfahrung mit unangemessenem Verhalten von Polizei gemacht, Ohnmachtsgefühle und so weiter und so weiter? Und dann stellt man dann fest, boah, das ist ja eigentlich mehr oder weniger doch jeder, ne? Also das ist schon interessant, das besser zu erforschen, einfach um die Mechanismen besser zu verstehen. Ich meine aber dennoch, ein Teil ist recht gut dokumentiert. Man kann in Unterschied zum Beispiel, wenn man jetzt das vergleicht mit der Dokumentation von geschlechtsspezifischer Gewalt, kann man sagen, ist es gut dokumentiert. Man kann zu einem großen Teil mit einer gewissen Unsicherheit nachvollziehen von Strafanzeige, von Tat, Strafanzeige und Verurteilung. Das ist durchgängig. Das kann man in anderen Bereichen nicht. Das wird bewusst verschleiert. Hier kann man das, ne? Und ich meine, dass das Wissen, Datenmaterial schon seit zig Jahren, wie gesagt, seit ich das mache, 30 Jahren, ist es eigentlich völlig klar, was passieren muss. Passiert aber nicht. Das ist eben der fehlende politische Wille, selbstverständlich.
Vielleicht, was auch noch wichtig ist, oder was ich irgendwie noch mal kurz sagen wollte, ist, dass auch ja der ganze Ansatz quasi von solchen Einsätzen
völlig anders gedacht werden muss. Also hier in diesem Fall ging es um eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation. Warum werden dort bewaffnete Polizisten hingeschickt? Warum gab es keine Sprachmittlung? Ein Riesenpunkt. Es gab keinen Dolmetscher oder Dolmetscherin. Und es war bekannt, meines Wissens nach. Ja,
und warum muss man ihm die Hände auf den Rücken fesseln?
All diese Sachen.
Ja, warum? Der hat die Hände vorne schon gefesselt. Warum muss man den zu Boden bringen und auf den Rücken fesseln?
Also der ganze Ansatz, die ganze Denkweise auf solche Fälle ist, glaube ich, auch sehr geprägt von Selbstschutz für die Polizistinnen. Da habe ich jetzt vor kurzem mal so einen Beitrag drüber gesehen, wo Polizisten undercover quasi gesprochen haben, also unerkannt, und darüber gesprochen haben, dass in der Ausbildung irgendwie 80% geht es darum, den Selbstschutz zu bewahren. Und da geht es eben nicht in erster Linie darum, mit der Person vernünftig kommunizieren und effektiv kommunizieren zu können, sei es mit einem Dolmetscher für Französisch oder jetzt in dem Fall mit dem Mädchen Gebärdensprache. Also ich glaube, es ist eine ganze Kultur, die da irgendwie sich verändern muss.
Ich wollte noch einmal auf dieses Thema zurückkommen, was jetzt gerade so angeschnitten wurde mit dem Thema Polizei und Anzeigen und oder wie sichtbar in Statistiken es ist, wenn, ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden hatte, aber ich hatte jetzt Sie so verstanden, Beate Böhler, dass Sie der Meinung sind, dass das sehr gut dokumentiert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie meinten Tode durch Polizeigewalt oder diese Kombination von Menschen, die markiert sind als Personen mit sogenannten psychiatrischen Erkrankungen und inwieweit da sichtbar ist, wie es sich abbildet, dass so Gewalt, die da stattfindet und zum Beispiel Personen, die dann versuchen, die Polizeibeamtinnen anzuzeigen, die Gewalt ausüben in diesen Situationen, wo Menschen Kontakt haben, welche Art auch immer, sei es im Rahmen von Versuchen von Zwangseinweisungen oder in anderen Momenten. Also ich kann ja jetzt nur aus meiner Praxis so Sachen teilen irgendwie, und ich habe schon allein Personen, die jetzt quasi das Privileg haben, dass sie weiß sind und in diese Situation kommen mit Polizei, dass es eigentlich mehrheitlich so ist, dass irgendwie durch diese Kombination von dem Labeling von irgendwie Personen wird irgendwie zugeordnet als Person mit irgendeiner psychiatrischen Erkrankung, wird sowieso aberkannt, und es gibt auch keine Lobby, die diese Personen stärkt und die in diesen Situationen schützt, sondern da gibt es keine Anzeigenaufnahmen, das findet faktisch einfach nicht statt. Also das kann gar nicht sichtbar sein irgendwie. Und ich würde behaupten, dass das irgendwie gang und gäbe ist und Menschen, die da noch zusätzlich diskriminierende Merkmale mit sich bringen, die nicht weiß sind irgendwie oder die andere Diskriminierungsformen irgendwie in der Kombination mitbringen, da ist das noch viel schlimmer. Ich glaube, das Feld dessen, was da nicht auftaucht, ist riesengroß, und ich glaube, das lässt sich auch per se auch die nächsten Jahre überhaupt nicht auflösen, weil das Vertrauen in diese staatlichen Organisationen von Menschen, die Diskriminierung erleben, und dazu gehören Menschen, die mit psychiatrischen sogenannten Erkrankungen markiert werden irgendwie und dann noch in Kombination mit einer Diskriminierungsform, ist riesig irgendwie. Und und das ist auch Teil, was ich hier teilweise, glaube ich, abbildet und was sich manchmal so ein bisschen vermischt. Mir ist jetzt auch nicht so ganz klar. Also ich habe das online, die ganze Situation von ihrem Bruder auch versucht zu lesen und das zu greifen, wie genau dieser Ablauf dieser Situation war. Und so wie ich es verstanden habe, konnte er ja gar nicht in der Situation verstanden werden, weil es gar keine Sprachmittel gab. Und deshalb ist zwar das eine diese Markierung über die psychiatrische Erkrankung, die da stattfindet, aber das andere, was irgendwie so, ich irgendwie wichtig finde, ist irgendwie auch zu sagen, ja, es kann aber auch einfach diese ganze Situation auch kann massiv rassistisch aufgeladen gewesen sein und wir waren ja überhaupt nicht dabei irgendwie. Ich stelle das jetzt einfach mal so als Frage in den Raum, aber das beschäftigt mich sehr irgendwie diese ja, was da so stattfand.
Ich finde, du hast jetzt ganz interessante Aspekte aufgeworfen. Was ich gerade meinte, wo ich meinte, das ist relativ gut dokumentiert im Vergleich zu anderen Bereichen, ist rein das Hellfeld nur ein ganz kleiner Ausschnitt, nämlich die Frage, wenn Polizisten angezeigt werden, wie viele werden dann am Ende, bei wie vielen wird angeklagt, bei wie vielen wird eingestellt, wie viele werden verurteilt. Mehr nicht. Das meinte ich. Das hat mit dem, also nichts vom Dunkelfeld. Beim Dunkelfeld meinte ich ja gerade auch, da gibt es Forschung jetzt und da ist auch noch viel mehr Forschung erforderlich. Auch ich bin mir sicher, natürlich aus der ganzen Lebenserfahrung, die man da hat, dass das auch eine rassistische Adressierung war. Das ist eben, also so wie ich die Situation einschätze, ist dein Bruder in vielfacher Weise eine vulnerable Person gewesen, die eben sowohl psychisch krank als auch schwarz und dann auch noch eine andere Sprache spricht, also dreifach diskriminiert. In solchen Situationen ist es oft so, dass Polizeieinsätze völlig unnötig eskalieren, weil man einfach nicht diese sag ich mal, deeskalierenden Maßnahmen überhaupt gar nicht sich vorstellen kann, weil man gleich so vorgespannt ist, also die Polizeibeamten so vorgespannt sind, dass sie einen psychisch Kranken mit 13 Leuten zu Boden bringen müssen, anstatt einen französischsprachigen Arzt oder Ärztin hinzuzurufen. Ja, also gebe ich dir völlig recht. Ja, und das endet dann eben oft auch tödlich.
Okay. Dann würde ich sagen, wir können auch noch hier weiter in dem Raum bleiben. Ihr könnt auch noch weiter im Gespräch bleiben. Die Bar ist offen. Vielen Dank.